Es wird ja fleißig gearbeitet und viel mikroskopiert, aber es müsste mal wieder einer einen gescheiten Gedanken haben. Mit diesem Zitat von Rudolf Virchow, dem Begründer der modernen Pathologie, ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge MedTech Smoothie. Mir zugeschaltet wie immer Benedikt Stanecek.
Hätte ich doch mal bloß die blaue Pille genommen. Und mit mir zusammen in der Matrix Sebastian Deutsch.
Hallöchen. Ja. Na, wie geht's? Was steht an?
Ich allergiere immer noch ein bisschen, aber sonst hat das Jahr wieder gut angefangen. Im Institut steckt momentan so ein bisschen der Bär. Okay. Ich bin gut ausgelassen, es geht wieder auf die Klausurphase zu. Hoffentlich auf die letzte Klausurphase. Psst, ein bisschen leise.
Und was hat es mit der blauen Pille vorher in Aufsicht gehabt? Das macht mir ein bisschen Angst.
Ja, wir sind ja hier in unserer persönlichen Matrix.
Ah, okay.
Kennst du das nicht? Die Matrix, die blaue Pille, die rote doch. Pille. Ich habe die rote Pille genommen, deshalb machen wir den Bums hier. Hätte ich bloß die blaue Pille genommen. Dann hätte ich Zeit für ein Leben oder sowas.
Na, ob das jetzt jeder verstanden hat, ich weiß ja nicht. Aber okay.
Ist ja egal, muss ja nicht jeder verstehen. Was läuft bei dir?
Ach, bei mir ist super.
Toll, jetzt haben wir stimmungstechnisch voll in die voll reingegriffen quasi.
Ich bin einerseits ein bisschen, depressives übertrieben, aber ein bisschen unmotiviert, aber gleichzeitig auch irgendwie im Aufregemodus. Also es könnte eine interessante Folge werden. Weil ich habe jetzt ja im Prinzip seit die letzte Folge rausgekommen ist, mein letztes Tertial im PJ angefangen.
Oh, Herr
und
Doktor.
Bin da in der Inneren und Innere ist sowas von überhaupt nicht meins. Also es sind alle super lieb und nett und geben sich Mühe und so weiter und es ist mittlerweile auch besser geworden. Aber das ist nicht meine Welt und ja, ich freue mich, wenn es vorbei ist, um ehrlich zu sein.
Eieieiei. Nee, das kann ich nicht bestätigen. Aber ja, so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Ich komme ja heute auch nochmal, an die Zustände am Institut, die mich so ein bisschen in Wallung versetzen. Apropos heute, was haben wir denn alles so auf dem Plan? Was machst du?
Also erstmal direkt am Anfang noch, bevor wir jetzt zu unserem Sendungsplan kommen, was sagst du zu der ganzen Organspendesache?
Ach du heilige Scheiße.
Nur mal ein kurzes Stimmungsbild.
Ich habe fast befürchtet, dass du das fragst. Ich bin quasi schon seit ewig und drei Tagen habe ich so einen Organspendeausweis. Ich glaube, den kann man noch nicht mal mehr. Also man kann noch entziffern, dass ich Organspender bin, aber sonst ist das recht verschwommen. Diese Organspendeausweise haben die richtige Konsistenz, um damit Türen zu öffnen. Aber deshalb habe ich ihn immer dabei. Ich weiß gar nicht, was da eigentlich der Diskussionspunkt ist. Ich war eigentlich tatsächlich ausnahmsweise mal der Meinung von unserem Gesundheitsminister, weil das ist ja eine absolute. Also wenn man ein Menschenleben damit retten kann, was ja sehr wahrscheinlich ist, dann sollte da grundsätzlich erstmal jeder zu verpflichtet sein. Und meines Erachtens schränkt man damit niemandes Freiheit ein, weil es wird ja keiner dazu gezwungen, wenn man, keine Ahnung, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen dagegen ist, Leuten das Leben zu retten, wenn es einem selber ja nichts mehr bringt, dann kann man da ja immer noch widersprechen. Und warum sich da Leute auf die Füße getreten fühlen, dann fehlt mir irgendwie ein bisschen die Antenne für, aber keine Ahnung. Ja.
Danke, dass ich das endlich auch mal von einem gehört habe, der nicht sozusagen von Medizin vorbelastet ist. Aber ich muss sagen, dieser Beschluss jetzt im Bundestag, dass weiterhin ja im Prinzip sich nichts ändert, muss man ja eigentlich sagen. Ich meine, gut, du wirst alle 10 Jahre oder so vielleicht mal angesprochen. Super, yay, voll der Fortschritt. Ohne Witz, das war für mich wirklich so der Aufreger der letzten Woche einfach, weil wir sind nicht nur international Organspende-Schlusslicht. Wir sind auch in Europa das einzige Land, was nicht diese Widerspruchsregelung hat. Wir sind die einzigen mit dieser behinderten Extrawurst, die absolut nichts bringt. Und ich meine, wenn einer wirklich, warum auch immer, einfach weil er es nicht will oder aus religiösen Gründen oder wie gesagt, was auch immer, es halt nicht möchte, dann kann er ja ohne Probleme widersprechen. Und es war ja sogar noch die erweiterte Widerspruchsregelung. Das bedeutet, dass Angehörige, wenn der Patient eben hirntot war oder beziehungsweise ist, dass dann die auch noch widersprechen könnten, wenn sie wollten.
Nachdem,
also deswegen, also, ich könnte mich ewig darüber aufregen und ich war auch ausnahmsweise mal der Meinung von unserem Gesundheitsminister, obwohl der in letzter Zeit auch viel Murks verzapft hat. Ja. Aber das war endlich mal was Gutes und das ist natürlich nicht durchgekommen. Also das war wieder, naja.
Und meine allerliebste Lieblingsfreundin war wieder in der größten Oppositionshaltung. Annalena Baerbock. Mit der Frau habe ich auch noch einige Hühnchen zu rupfen. Ja, die wollte uns auch allen mal erzählen, dass man ja keine Energiespeicher braucht bei den erneuerbaren Energien, weil man die ganze Energie ja im Netz speichern könnte. Jeder, der im Physikunterricht.
So ein Kupferkabel ist ein super Speicher.
Ja, genau. Das hat man ja schon im Physikunterricht gelernt, dass das so
eben,
ist.
Eben. Naja, gut.
Ja, das macht, so. Bringt einen nur gleich wieder schlecht drauf, diese Diskussion.
Genau. Ich wollte nur mal wissen, was deine Meinung dazu ist. Ich bin beruhigt, dass du derselben Meinung bist. Und kommen wir zur Tagesordnung.
In medias res.
Genau, so ungefähr. Wir hatten ja, genau, das muss man noch sagen, wir hatten jetzt ja so die Idee gehabt, dass wir unser Konzept ein ganz klein wenig ändern. Dass wir im Prinzip nur noch ein Paper haben, beziehungsweise ein Thema, worüber wir nur erzählen, in Anführungszeichen.
Und so rumreferieren, und, ja.
Genau, und also sozusagen nur noch einmal Frontalunterricht und dann danach im Prinzip ein Thema diskutieren, dass wir kein Paper oder was vorstellen, sondern jeder von uns sich eine Diskussionsfrage sozusagen ausdenken, wir darüber dann einfach quatschen, um das Ganze aus zwei verschiedenen Blickpunkten sich einmal anzuschauen, anzuhören.
Was, ich muss mir tatsächlich deine Meinung dazu anhören?
Ja, du musst tatsächlich meine Meinung dazu hören. Ach, ob du willst oder nicht. Und alle anderen müssen die Meinung auch hören.
Nein, müssen sie ja nicht. Sie müssen das Gequatsche sich ja nicht anhören.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Das ist immer noch freiwillig.
Gut. Ich bin gespannt, wie es funktioniert.
Ja, ich auch. Was hast du denn?
Also mein Frontalunterrichtsthema, so wie das genannt ist, tatsächlich auch eher was Interaktives, weil es geht um das Projekt Alter Ego des MITs. Und das habe ich einfach mal ganz proklamativ genannt, was Frauen wollen oder auch Männer.
Okay.
Ja, und als meine Diskussionsrunde, ich weiß nicht, das ist ja auch jetzt nicht hochaktuell, aber auch ja noch ziemlich, das wurde auch durch die Mediensau getrieben, durchs Mediendorf, die Sau wurde durchs Mediendorf getrieben, so rum wollte ich sagen. Und zwar der Weltraumbahnhof in Deutschland, Spaceballs für Deutschland quasi.
Ja, super.
Und dann können wir uns vielleicht mal ein bisschen darüber unterhalten, was da alles in den Medien so erzählt worden ist, was da vielleicht stimmt oder nicht, oder ob wir das für eine gute Idee halten oder nicht und wieso, weshalb, warum. Fand ich ganz gut, gab es auch einiges an Meinungen zu, können wir mal drüber rumquatschen. Ja. Und bei dir so?
Das klingt doch schon mal ganz gut.
Weiß ich
muss
nicht.
Nur gerade dran denken, wie war das letztes Jahr oder war es vorletztes Jahr sogar schon, wo da der Söder da auch dieses Gedöns mit dem Raumprogramm von Bayern oder so hatte, super peinlichen Logo.
Ja, naja, letztes Jahr ist ja ein recht breiter Begriff noch. Aber es stimmt, die Bayern hatten da auch noch irgendwie da was mitmischen wollen. Aber wir kommen dann auch dazu, warum Bayern eigentlich schon de facto sofort raus ist.
Ah, okay, dann da bin ich wirklich gespannt, was du da zu erzählen hast. Ja, ja. Mein erstes Referatsthema, Herr Lehrer.
Herr Doktor.
Habe ich einmal genannt, der Rave deines Lebens. Das wird lustig werden, glaube ich. Dann habe ich noch...
Hat das was mit Drogen zu tun?
Jein. Jein. Ich meine, Droge ist ja immer relativ.
Ja,
ne?
Halluzinogen.
Die Dosis macht das Gift.
Ja.
Hatten wir ja schon öfter.
Ja.
Genau. Und als zweites habe ich dann eine kleine Diskussionsfrage, die ich aber jetzt noch nicht sagen möchte, damit du nicht zu viel Zeit hast, um darüber nachzudenken, sondern ich möchte deine gedankliche Entwicklung miterleben.
Ich denke grundsätzlich nicht beim Reden nach.
Ja, okay. Gut, willst du anfangen oder soll ich?
Oh, ich kann gerne anfangen.
Okay,
dann kann ich das gleich mal raus. Okay, den muss ich den lassen. Also, Alter Ego, was Frauen wollen oder halt auch Männer. Erstmal vielleicht Alter Ego, der alte Lateiner weiß ja sicherlich, haha, denn das ist witzig, weil ich Latein gemacht habe und er
fand. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst mir jetzt alles erzählen.
Wenn man das mal so übersetzt, heißt das, ich bin der Zweite. Ja, und das, diesen Ausspruch, der ja also eher so eine Redewendung ja im normalen Sprachgebrauch ist, der kommt von Cicero und der hat damit mal so seinen besten Kompagnon bezeichnet, dass der quasi das Spiegelbild seiner selbst ist, wie seine zweite, ne, sie verbenden immer die Sätze, wie man das so halt so kennt. Und das war halt sein alter Ego. Aber eigentlich bezeichnet man jetzt so in der Psychologie ja das als ein intensives Verhältnis zwischen zwei Personen eben oder einer Identifikationsfigur oder die eben Teil der eigenen Identität ist, so ein bisschen. Ja. Also wo man das drauf projiziert. In so kulturrelevanten Dingen kommt einem das nochmal, läuft das einem über den Weg, nämlich so fiktive Rollen, die einer Person eben annehmen. Zum Beispiel der Batman ist Bruce Waynes alter Ego.
Ja, ja, genau, stimmt.
Oder Horst Schlemmer bei...
Das ist mal ein Sprung von Batman zu Horst Schlemmer.
Ich finde gar nicht. Horst Schlemmer ist der Batman des Ruhrgebiets quasi.
Ja, genau.
Vom Ostgreifenburgischer
Dachblatt.
Ja, genau. Genau der Typ. Und zwar angezettelt haben das Leute, Forscher, Menschen vom MIT, den MIT Media Labs, um genau zu sein. Das ist ja die University of Cambridge in Massachusetts, ne? Kennt ja eigentlich ist es ja relativ renoviert. Und verantwortlich dafür waren Arnav Kapoor, Utkash Saravgi, Eric Watkins und Patty Mies. Ja, und worum geht's da eigentlich? Nämlich das Projektthema oder das Paper, was dann auch daraus entstanden heißt, A Personalized Wearable Silent Speech Interface. Ist erstmal so,
okay.
Ne? Ja. Kommunikation für stumme Menschen zum Beispiel, kann man sich darunter vorstellen. Während des Papers sind da noch so einige andere Anwendungsdinge bezogen, nämlich man könnte damit auch ja mit KIs, wie zum Beispiel Alexa, oh Gott, jetzt geht das Ding schon wieder an, kommunizieren. Also, ne, dass man so Termine und so bla bla alles mit damit kommuniziert, ohne dass man es laut aussprechen muss, sondern eben stumm mit denen kommuniziert. Wenn zum Beispiel mehrere Menschen dieses Wearable hätten, könnten auch die Menschen ja untereinander quasi geräuschlos kommunizieren. Haha, da könnte man ja Militär...
Also im Prinzip wie SMS.
Ja, quasi wie vorgelesene SMS, ja. Oder halt mit Geräten tatsächlich, in Zeiten von, dass immer mehr smarter Geräte sind, dass du halt direkt per Gedanken quasi deiner Kaffeemaschine sagen kannst, was sie tun soll, in meinem Fall dann wahrscheinlich.
Oh, das wäre toll.
Dann habe ich mir gedacht so, warum machen, also das haben sie dann nicht gemacht, aber das könnte man ja wahrscheinlich auch noch machen, dass man halt, wenn man die Gedanken quasi ja sowieso schon auslesen kann, warum man jetzt nicht für stumme Menschen zum Beispiel dann eine Sprachausgabe auch noch dranhängt, quasi ein Computer, der das dann quasi das verständlich macht für andere Menschen.
Mhm.
Aber ja, worum handelt es sich da eigentlich? Nämlich, das ist so ein Headset, ich würde sagen, das ist ein Headset. Und das geht aber ja nicht, das sitzt nicht nur so am Ohr, sondern das geht so bis auf die Kinnpartie und so zum Mund rüber mit so Fühlerchen, Greifer. Okay. Ich erkläre noch dann, was das ist, aber so darf man, das ist so eine Maske quasi, aber sehr stärkelig. Und das ist aus 3D gedrucktem Kunststoff. So.
Also kann sich das jeder zu Hause selber basteln.
Ja, also, wenn du das MIT Media Lab zu Hause stehen hast, kannst du das wahrscheinlich machen, ja. Die haben das jetzt halt wieder so wahrscheinlich, weil es ein bisschen einen wissenschaftlichen Ansatz geben, eben um gehandicapte Menschen zu helfen, halt Taube oder Stumme, denen halt das Alltag zu erleichtern. Aber ich habe mich gefragt, ist das nicht eigentlich auch cool für alle anderen, für dich und für mich? In den Zeiten der Technisierung irgendwie so?
Jo.
Findest du das nicht? Ich fände das super cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich hat das richtig gehuckt irgendwie. Ich will sowas haben.
Ja doch, also ich find's auch prinzipiell eigentlich ganz cool. Ich bin nur gespannt auf, was du mir noch erzählst, wie das da funktioniert.
Das ist ja der Knackpunkt, nämlich, weil Silent, dann denkt man sich ja immer gleich, da hätte man ja dann, also sie haben das dann auch so gesagt, ja, dann hat man ja eine private Kommunikation, die halt für keinen auszulesen ist. Haha, ja. Da sind wir wieder bei der Datensicherheit und
dann, Vorratsdatenspeicherung.
Ja, ja, genau. Den Namen sage ich jetzt nicht, aber mein Echo Dot könnte mich dann auch nicht wieder aussperren, weil ich würde ja da nichts laut sagen, sondern ich würde das quasi jetzt hier, diesen Podcast quasi in den Computer reindenken. Ja.
Das wäre was.
Und tatsächlich ist das auch ungefähr genauso zu verstehen. Ich habe mein Echo Dot, der steht jetzt ja aber an der Steckdose, weil der braucht ja Strom und hört mir die ganze Zeit zu. Und das Ding ist nichts anderes eigentlich, so ein Echo Dot, den man sich halt an den Kopf schraubt, allerdings halt nicht über also eine stumme Spracheingabe hat. Und dann aber eigentlich basically in einem Backend, also in einem Server, die gleichen Algorithmen, also wenn die Sprache erstmal erstellt worden ist, die stumme Sprache, dann macht das Ding nichts anderes einfach, dass es halt die Befehle dann halt umsetzt. Und das wäre halt dann die mobile Variante dazu. Und dann könnte man natürlich auch die gleichen Anwendungen, die man so auch hat, plus alle mobilen Anwendungen noch dafür machen. Letztendlich ist das, finde ich, für mich so ein bisschen der Door-Opener für eben Smartphones, wie jemand so Science-Fiction-Filme sind, sodass die halt, dass du gar nicht mehr irgendwo drauf rumtatschen muss oder sowas, und dann quasi nur noch denkst, den und den anrufen und dann hast du die Stimme direkt im Kopf.
Ja, das wäre schon echt toll.
Ja, ne? Genau das, und das ist für mich so der Enable. Das war jetzt erstmal sehr primitiv, aber das ist so, da geht's nämlich dann irgendwie dahin. So, du hast schon gefragt, wie machen die das? Weil eigentlich, wir haben schon gesagt, wir haben eigentlich alles, wenn wir die Sprache erstmal haben, dann kennen wir den ganzen Rest der Nachfolge, können wir schon. Das ist alles schon eigentlich ein alter Hut. Aber wie kriege ich stumme Sprache hin?
Wie kriegst du die Gedanken aus dem Kopf?
Vielleicht, das ist auch ein bisschen bei dir aus dem Metier. Wie kann man denn Gedanken visualisieren? Wie würdest du das tun?
Ja, mittels EEG.
Korrekt, mittels einem EEG. Da könntest du das super einfach abgreifen und die Gedanken. Wobei das ja, weißt du sicherlich auch, das ist ja nicht besonders die robusteste Methode oder die verlässlichste.
Also nee, eben, das ist super störanfällig und du kannst ja schon, wenn du die Elektroden halt irgendwie einen Zentimeter anders setzt, hast du ja schon einen komplett anderen Input.
Genau, ja. Und das haben sie nämlich auch ausprobiert und sind dann nämlich so bei 33% Erkennung rausgegangen und das halt
toll.
Ja, das halt Blödsinn. Dachten sie das ja gar nicht mal so gut. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, dass dieses Headset geht so bis an den Mund. So und an das Kinn. Was fällt dir dazu ein? Was könnte man da, was könnte da interessant sein? Ich fordere dich jetzt hier richtig, ne?
Naja, ich meine, es soll ja stumm sein, demnach wirst du da wahrscheinlich nicht einfach reinbrabbeln, weil das wäre dann ja witzlos.
Ja, nein, es ist kein Mikrofon da, ja.
Also ich meine, es gab ja auch schon es gab ja auch schon Studien dazu, dass man sich Sachen besser merken kann, wenn man sie sozusagen, beziehungsweise dass man Sachen, wenn man sie sich merken möchte, mit dem Mund zum Teil irgendwie nachformt, ohne sie laut auszusprechen.
Ha, Heureka! Genau das haben die nämlich auch gemacht. Es geht diese Muskelgruppen, die um den Mund rum, die sind halt wohl so spezifisch bei jedem Laut, den man sogar schon denkt. Also man muss es noch nicht mal aktiv quasi so stumm nachsprechen, sondern alleine wenn man an ein Wort denkt, löst das schon Reaktionen in unseren Gesichtsmuskeln auf, die halt ganz schwach sind. Aber halt für so EEG-Abtaster, die man halt da auf diese Muskeln drauf toucht, die elektrochemischen Impulse, die da entstehen, sind für die schon zu empfangen und halt abzutasten. Und mit halt.
Krass.
Und die haben das halt, also da gibt es ja, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich total uninteressant, aber du kennst sie wahrscheinlich, die Infraorbitalregion, die Bukalregion, Mentalregion, Hyaitregion und ach. Also es gibt da sehr viele Muskelgruppen, die halt sehr spezifische Signale für spezifische Wörter oder so abgeben, die man halt aufzeichnen kann und die müsste man dann halt nur noch mappen. Und das ist halt tatsächlich so, du musst es noch nicht mal nachsprechen, das ist halt einfacher, aber alleine wenn du schon an das Wort denkst, gibt es da schon Signale, die man auffangen kann. Und das haben sie, als sie das aufgebaut haben, sind sie bei einer Trefferquote von 92% rausgekommen.
Boah, Das ist mal ein Erfolg von 33% auf 92%.
Ja, also dann sind wir wahrscheinlich wieder nicht so schlecht. Bei einer etwas besser als diese, weißt du, kennst du dich noch dran, diese crappy Voice Recognition in den Autos, als das so aufkam, wo man dann gesagt hat, navigiere mich zu da und dahin und dann mal, ich habe sie nicht verstanden. Und dann ist man irgendwann total entnervt und tippt es dann doch ein. Also weil ja. 92% ist halt immer noch 8% Fehler, aber für quasi nur Denken finde ich es schon echt stark.
Das stimmt. Ja. Und gibt's da, also da haben die da jetzt auch schon irgendwas wirklich, also ich nehme mal an, die werden das bisher ja hauptsächlich im Labor getestet haben, aber gibt's da jetzt auch schon Ambitionen für weiterführende Feldversuche?
Ach du Jemine, du bist schon viel zu weit vorne. Die haben natürlich auch Studien dazu durchgeführt. Aber ich wollte vielleicht erstmal noch ein bisschen in die Technik reingehen, nämlich wie funktioniert denn das alles? Also wir haben da bis zu 30 Messpunkte auf diesen Muskelgruppen, die sie da haben, haben sie da so 30 Messsonden draufgeklebt, aber halt nur auf einer Seite, weil das wohl symmetrisch alles ist, sodass du halt nur eine Seite bekleben musst und dann quasi auf die andere Seite rüberspiegelst. Ja, aber es war wohl die einfache Lösung. Und diese.
Aber jetzt, wenn ich, also ich habe mir gerade schon vorgestellt, wenn ich jetzt hier um meine Schnute rum 30 Elektroden hätte, würde ich schon die Krise kriegen. Jetzt muss ich mir aber noch vorstellen, dass sie diese Elektroden auf nur eine halbe Seite von meinem Mund
backen. Naja, also so schlimm ist es tatsächlich nicht. Also in den Shownotes ist ja dann noch der Link zu dem Paper drin. Das ist übrigens Open Access. Das finde ich sehr gut. Das hat das MIT nämlich so selber veröffentlicht auf ihrer eigenen Website, was ich ziemlich cool finde. Da kann man sich das auch sehr schön aufgemacht, wahrscheinlich weil es das Media Lab ist, wahrscheinlich haben die davon halt schon Ahnung. Da kann man sich das
auch mal, die Studenten vom Media Design Studiengang auch noch mitwirken. Ja,
da kann man sich das auch mal angucken und dann sieht man halt, also ich finde es tatsächlich, es sieht nicht störend aus. Es ist jetzt nicht so, dass du die um deinen Mund überall rum hast, sondern die gehen halt so in die Richtung. Okay. Aber also mich würde es noch nicht mal beim Essen oder so stören. Es sei denn, du schlürfst Suppe oder sowas, dann könnte es ein Problem werden. Aber so sieht es eigentlich ganz gut aus. Und da sind immer nur so, das ist halt keine richtige feste Maske, sondern es ist so stergelig. Diese Sonden sind quasi nur so mit so Ärmchen verbunden. Und sie sind halt non-invasiv. Also sie werden einfach aufgeklebt mit so Leitpaste, damit du halt das Signal besser abgreifen kannst. Ja. Also es ist halt, das finde ich auch schon mal ganz gut. Und das sind halt so Elektroden, die mit Gold überzogene Silberelektroden sind das. Also das ist richtig wertig.
Richtig.
Ja, und diese stärkeligen Verbindungselemente sind halt mit aus Thermoplasten gedruckt. Also. Und diese Messpunkte sind halt 1,45 mm im Durchmesser. Also es ist jetzt nicht so, dass du da so riesige Flatschen im Gesicht kleben hast, aber das kann man sich ja dann einfach mal angucken. Ich finde, es sieht wirklich praktikabel aus.
Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
Man braucht dann
Ich kann es mir so grob vorstellen, aber überzeugt bin ich noch nicht.
Du bist immer so pessimistisch. Ich find's super.
Ich bin realistisch.
Ah ja, ich bin dann so ein bisschen der Technokrat wahrscheinlich. Was man dann noch braucht, ist eine Referenzelektrode, um halt quasi das Grundspannungspotenzial für jeden Menschen abzugreifen, um halt die Signale, weil die Signale halt nicht besonders stark sind, um halt so eine Nulllinie irgendwie rauszumessen. Und das haben sie halt am Handgelenk oder am Ohrläppchen gemacht, je nachdem, wo das bei den Probanden halt am besten funktioniert hat. Also da hat man dann noch eine aufgeklebt und das war halt, weil die halt nichts mit dieser Sprachmuskulatur zu tun hat, sodass man dann halt einen Nullwert für die normale Signalübertragung für den Menschen halt rausrechnen konnte.
Aber hat sie nicht gesagt, dass sie dazu noch auch EEG-Ströme gemacht haben? Weil, also,
nee, ja, das war, gut, ich mein, das war die Vergleichsmessung. Also das war ja das, was sie halt nicht gemacht haben, weil das halt zu schlecht funktioniert haben.
Ach so, ich dachte, die hätten EEG und das mit den Mundelektroden sozusagen kombiniert.
Nee, das mit dem EEG hatte ja nur 33% Trefferquote. Deshalb haben sie das quasi geditscht und sind nur noch über diese
Muskulatur. Deswegen dachte ich, die hätten das sozusagen nur einfach ergänzt, um diese
Nein, das EEG war ganz raus.
Ah, okay. Ja gut, okay, jetzt kann ich mir auch wiederum besser vorstellen. Ich dachte, du hast dann da so eine schicke Schwimmhaube auf, wie beim EEG plus dann noch dieses Ding am Mund.
Es sieht nur so aus wie so ein Headset. Ja, okay. Also das sitzt dann überm Ohr für halt Hörgeschädigte bis dann halt runter bis zu dem Mund. Also es geht so eigentlich übers Kinn so rüber eigentlich.
Ja, okay.
Und dieses Signal, was man dann halt rausrechnet durch diese Spannungsdifferenz zwischen der Referenzelektrode und den an den Muskeln, wird dann 24-fach verstärkt und mit 250 Hertz abgetastet. Das sind dann ungefähr alle 4 Millisekunden. Das fand ich jetzt persönlich, gut, ich arbeite auch in einem Ultraschalllabor, fand ich von der Frequenz jetzt her gar nicht mal so viel, weil wir nehmen da so 300 Kilohertz zum Abtasten, aber ja, muss irgendwie mit deinem Datentrafficking, und wenn aber alle 4 Millisekunden schon reicht, um da irgendwelche sinnvollen Signale rauszukriegen, ist das schon.
Ja, ich wollte gerade sagen, du musst ja das Ganze, das nicht sozusagen von der technischen Seite das dann beleuchten, sondern musst gucken, was für Datenströme erzeugt überhaupt der menschliche Körper.
Ja, ja, wie schnell kann der überhaupt so seine Signale ändern?
Was? Eben, ich wollte gerade sagen, also ich glaube.
Ich hatte jetzt gedacht, dass er schneller geht, aber.
Ja, nee, bei Tieren vielleicht, aber bei Menschen nicht. Wir sind relativ lahm, was die Nervenleitgeschwindigkeit angeht im Vergleich zu anderen
Säugern. Hast du da eine Zahl?
Das ist schwierig zu sagen, weil du hast super viele verschiedene Nerventypen halt auch einfach.
Also.
Oh Gott, das ist jetzt auch schon wieder so lange her, dass ich das mir antun muss, das zu lernen. Aber die schnellsten bei uns haben ungefähr eine Leitgeschwindigkeit von, ich glaube, irgendwie so realistisch so um die 60, 70 Meter pro Sekunde, glaube ich, an Leitgeschwindigkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das umrechnen soll in Hertz, um ehrlich zu sein.
Naja, man könnte ja, du müsst halt die Strecke wissen, die man dann da halt ja zurücklegt, aber gut, vom Hirn bis zum Mund ist ja nicht so weit, das wären ja ein paar Zentimeter, weiß ich was, 20 Zentimeter Nervenleitbahn. Dann bist du halt schon wahrscheinlich schneller als 4 Millisekunden. Aber gut, offensichtlich reicht das. Aber jetzt haben wir sogar schon einen medizinischen Grund dafür, warum das nur 250 Hertz ist. Ja, und dann natürlich, wie man sich vorstellt, da kommt da ja dann irgendein Rauschen raus, weil wir haben ja keinen Computer, sondern einen Menschen. Und damit da irgendein Algorithmus mitarbeiten kann, sollte man das noch filtern. Und da hat man sich hier für einen Filter vierter Ordnung, nämlich ein IIR Butterworth-Filter.
Der.
Ja, genau. Und IIR steht dabei für den geneigten Regelungstechniker, für Infinite Impulse Response. Wenn man sich, also jetzt muss ich das auch noch erklären, ne? Also das heißt, dass der...
Aber kurz, ja, ich verstehe es eh nicht.
Ja, ich finde es nur, dass sie so stehen lassen. Ja, ich springe da ein bisschen drüber weg, aber ja, also der arbeitet mit einer Rückkopplung, also das gefilterte Ausgangssignal, was da rauskommt, ist nicht nur von den Eingängen logischerweise abhängig, sondern auch von den vorhergegangenen Eingangswerten. Also okay, das wird daran ein bisschen angepasst.
Macht Sinn.
Letztendlich ist das dann quasi ein Hochpass- und ein Tiefpassfilter, also ein Bandpass logischerweise, dann, und der arbeitet dann so von 1,3 Hertz bis 50 Hertz. Liegt er da so, das ist dann unsere Passfrequenz, und den Rest filtert er auch, also was höher ist oder niedriger, schmeißt er halt weg, weil das irrelevant ist. Was es dann noch andere Filter gibt, lasse ich jetzt einfach weg, das soll uns geißen, also es wird dann halt damit gefiltert, sodass wir ein ordentliches Signal bekommen. Und dann haben sie halt eine Pilotstudie damit gemacht, als sie dann den Filter hatten und dann da ordentliche Signale rausgekriegt haben, haben sie das mal gesagt, sie haben eine Pilotstudie gemacht. Rate, wie viele Probanden sie hatten.
10?
Nein, 3.
Oh, gleich so viele.
Ja, ja, ja.
Ja, alle guten Dinge sind 3, haben sie sich wahrscheinlich gedacht.
Ja, 2 Männer und eine Frau. Und haben, ja, ich nehme mal...
Wenn das mal die Frauenbeauftragte
wäre. Ich nehme mal an, dass das einfach die beteiligten Personen waren.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Wir haben das halt an sich ausprobiert. Würde ich auch so machen. Ich würde es erstmal selber ausprobieren. Und da haben sie ja als erstes halt den Algorithmus und die Gerätschaft dann halt getestet mit einfachen binären Aufgaben, also so Ja-Nein-Antworten. Also man sollte Ja oder Nein sagen, innerlich. Mhm. Und das Ding sollte halt quasi eine 1 oder eine 0 aufzeichnen. Und das haben sie dann gemacht und das hat ganz gut funktioniert. Und dann sind sie dazu übergegangen, den einzulernen, den Algorithmus. Und dann haben sie 4 Stunden lang Text still vorgelesen, um dann halt...
Oh Gott.
Ja, ja. Was heißt trainieren, weißt du, weil da komme ich nämlich, die haben da ein neuronales Netzwerk für gemacht, weil Sprache ist ja sehr vielfältig und du kannst ihm nicht sagen, wenn das Signal so aussieht, dann heißt das das. Wenn das Signal so aussieht, da wirst du ja nicht fertig bei. Von daher musst du halt einen Algorithmus dir aufbauen, der das selber erkennt, also den du halt einlernst mit ein paar, also mit möglichst einem repräsentativen Text, Und dann hat er ein Muster davon und der kann dann davon extrapolieren, wie sich einzelne Dinge anhören, wie sich andere Dinge leicht abgewandelt anhören. Das benutzt man halt auch mittlerweile viel beim autonomen Fahren zum Beispiel, um Straßen zu erkennen oder sowas. Da kannst du nicht alle Situationen, kannst du dem ja nicht hart coden, da einspeichern. Das geht ja gar nicht. Das heißt, du brauchst immer einen Algorithmus, den du sagst, ich weiß eben, wir haben das mal immer probiert, nämlich weil bei uns waren die Straßenabsperrungen immer Hütchen. Und das heißt, er musste diese Hütchen erkennen. Aber du kannst ihm ja nicht immer bei jedem Blickwinkel, jedem Lichtverhältnis, sieht das Hütchen ja ein bisschen anders.
Ja, ein Hütchen da.
Genau, kannst du ihm nicht sagen, das ist immer ein Hütchen. Das heißt, du musst ihm immer einlernen. Wir haben dann, weiß ich, 10.000 Fotos von Hütchen gehabt und haben immer ihm die Hütchen markiert in den Bildern und gesagt, das ist ein Hütchen, das ist ein Hütchen, das ist ein Hütchen. Und das liegt dann in die Datenbank ab und versucht das dann immer zu vergleichen aus verschiedenen Blickwinkeln und erkennt dann selbstständig irgendwann aus einem anderen Blickwinkel mit einem anderen Lichtverhältnis, ah ja, Hütchen. Und so haben die das dann halt auch gemacht mit diesem Text und haben den halt eingelernt darüber, dieses neuronale Netzwerk. Und das haben sie halt dann so 31 stille Trainings halt mit diesem 5-Stunden-Text gemacht. Und da haben sie dann auch so mathematische Operatoren gemacht. Also sie haben quasi 2 plus 2 gleich 4 und sowas. Also so richtig basic Sachen.
So Sachen, die richtig Spaß
machen. Genau, das muss richtig, richtig viel Spaß gemacht haben. Ja, das neuronale Netzwerk, das sie da hatte, also alle Signale, die größer als 30 Mikrovolt waren über der Basislinie, hat man als eine 1 quasi gesehen, als ein Signal. Und dadurch konnte man dann halt dieses charakteristische Profil erstellen. Da hast du immer quasi 1 und 0, also wenn du das Basisniveau hattest, oder halt da drüber über der Schwelle eine 1 und so hast du halt ein charakteristisches Profil. Und das ist halt für diesen Text in diesem neuronalen Netzwerk immer hinterlegt. Und der hat dann dazu immer wieder sich neue Verbindungen ausgelegt. Immer quasi, wenn er Wortkombinationen hatte, die Profile wieder anders zusammengeschnitten, so dass er quasi recht viel, also unendlich viele kann man nicht sagen, aber sehr, sehr viele verschiedene Profile hatte, ohne dass du die ihm alle hinterlegen musst, einzeln. Was braucht man dafür? Eine fette Grafikkarte, weil...
möglichst schnell
rechnen. Ja, du brauchst halt unglaublich viel Rechenpower, weil er das halt alles durchrechnen muss, alle verschiedenen Kombinationen. Dafür haben sie eine 12 GB Grafikkarte genommen, eine GeForce Titan X, ist egal, aber so 12 GB Grafikkartenspeicher. Aber schlecht. Es ist ja, das ist ja mittlerweile auch ganz gut, dass man da halt keine CPUs mehr benutzt, weil die da nicht mehr mitkommen, sondern einfach GPUs hinterher schmeißt und das Problem einfach mit Rechenleistung totschlägt. Ja. Und dann, als sie das alles fertig gemacht haben, sich mit den 3 Leuten das alles eingelernt haben, dann haben sie eine größere Studiengruppe genommen und das mal dann auf die größere Öffentlichkeit nachgegangen. Und zwar auf 10 Probanden.
Ha, da war ich ja gar nicht so schlecht. Ja,
puh. Ist halt, ne? Da stand natürlich nicht dabei, wie das sich zusammengesetzt hat oder so, aber ja, 10 Probanden hatten sie. Allerdings waren da im Durchschnitt dann halt 92,01% hat der Algorithmus richtig erkannt, was die da so vor sich hingebrabbelt haben.
Beziehungsweise gedacht.
Ja, stimmt, vor sich hingedacht haben. ich finde deutlich besser als die Google Glasses. Die habe ich mal ausprobiert, sowas. Ja. Und das fand ich, das war grässlich. Das war eine Zumutung, dieses Teil. Kein Wunder, dass das in der Versenkung wieder verschwunden ist. Eigentlich konnte man damit nur Videos aufnehmen. Egal, was man dem Ding nämlich gesagt hat, es wollte immer Videos aufnehmen. Und ich dachte, nein, Abbruch. Okay, starte Videoaufnahme. Wir haben das zu dritt in der WG ausprobiert. Sind wir mit dem Ding ein Wochenende durch die Gegend gelaufen. Das war lustig. Thomas hat fast einen Tobsuchtsanfall bekommen, weil das Ding so ignorant war. Ja, zu abschließend noch eine Latenz von 0,427 Sekunden hatte das Ding im Durchschnitt. Also von gedachtem Wort zu dann erkanntem Wort.
Ach, das ist ja für die Alltagsanwendung, sage ich mal, eigentlich akzeptabel.
Würde ich jetzt auch so sagen. Also du kannst halt nicht mit dem, also so vor sich hin lange Texte brabbeln, ist dann halt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber kurze, knappe Befehle, also meine Haushaltshilfe hier hat ja auch wahrscheinlich eine größere Latenz, wenn du damit was sagst, das dauert ja auch ein bisschen. Es liegt halt wahrscheinlich daran, dass du halt ja nicht die Rechenpower auf diesem Band drauf hast, sondern immer dann die Datenpakete, dieses charakteristische Signal an einen Backend-Server schickst, der halt das dann... Da arbeitet das neuronale Netzwerk und dann sendest du das wieder zurück. Also hast du immer ein bisschen, aber halbe Sekunde.
Ja, gibt's doch auch irgendwie mal für so Online-Games oder so, hat man doch mal herausgefunden, dass ja, ab einem Ping, ich glaube irgendwie von 150 oder 200 Millisekunden oder so, empfinden es die meisten als störend oder so. Die Latenz zwischen Befehlseingabe und letztendlich Befehlsausführung. Wobei das ja nochmal was anderes ist, ob du jetzt ein schnelles Spiel spielst oder einfach nur irgendwie einen Text vor dich hin denkst oder gerade irgendwie gedanklich sagst, eben Kaffeemaschine an oder sonstiges.
Ja, das stimmt, das könnte halt tatsächlich, ja. Ich find's cool. Ja.
Es ist auch echt cool. Ich habe nur noch eine Anmerkung und eine Frage dazu. Und zwar erstmal die Anmerkung. Mein erster Gedanke für eine Anwendung, die absolut genial wäre, wäre tatsächlich in der Medizin und zwar für Ärzte zum Diktieren von Arztbriefen.
Ganz uneigennützig.
Ganz uneigennützig, weil du glaubst nicht, wie nervig es ist, wenn du in einem Arztzimmer hockst und drei Leute gleichzeitig einen Arztbrief diktieren und du dann noch versuchst, irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen.
Oh, Heilige. Ja, okay.
Weißt du, wenn du dieses Teil dann hättest, dann können die ja alle sitzen, ihren Arztbrief halt denken
einfach. Das ist wie am Institut mit dem Telefonieren. Wenn du im Büro sitzt mit vier Leuten und die führen drei Gespräche über drei verschiedene Themen, da wirst du total mit Schucke im Kopf, ja.
Ja, ja. Und noch als Frage, haben die da auch, also wie wurde das mit diesen Elektroden am Mund realisiert? Ich weiß nicht, stand das da drin? Haben die das jedes Mal irgendwie, also haben die das personenspezifisch ausgemessen oder haben die einfach gesagt so, okay, das ist jetzt, so sind die angeordnet, das passt auf
jeden Mund? Also da gab es, also wahrscheinlich ist das auch so eine, weil die haben gesagt, das ist so ein 3D-gedrucktes Gestell, wahrscheinlich könntest du das individuell anpassen. Aber da stand jetzt nicht drin, dass sie das für jeden Probanden neu appliziert haben und dem halt quasi eine neue Maske gedruckt haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich ziemlich gut machbar ist, weil du müsstest ja auch immer diese entsprechenden Muskelgruppen treffen. Das ist ja wahrscheinlich auch bei
jedem. Eben, deswegen sage ich ja, ich meine, allein schon, sage ich mal, wenn du einen dicken Mann zum Beispiel hast, der hat ja einen anders konfigurierten Mund als jetzt, was weiß ich, ein 14-jähriger
Teenager oder so. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass genau das da drauf quasi gewiesen hat, dass sie halt gesagt haben, dieses Gestell ist grundsätzlich bis auf diese Elektroden aus Thermoplasten 3D gedruckt. Das heißt, du kannst das quasi im Rapid Prototyping-Verfahren einfach das Gesicht quasi, die Gesichtshälfte abscannen mit einem 3D-Scanner, dann halt die Muskeln ausmessen, da die Elektroden draufsetzen und dann verbindest du das quasi nur zu dieser Maske und könntest halt für jeden individuell diese Maske ausdrucken mit relativ wenig Aufwand. Also ja. Da war jetzt nichts davon, ja, das aber das für mich
ziemlich cool.
Also ich sehe jetzt nicht das Problem, weil so viel Material brauchst du dafür auch nicht, weil das war halt sehr, also es war halt nur so stärkelig. Also
nee, sowieso. Ja.
Denke ich mal, dass das einfach umzusetzen wäre, dass du das da für jeden einzeln hast. Ja.
Ja,
die spannend. Zukunft wird cool. Echt immer spannend. Wenn ich sowas höre, denke ich mir, nice.
Ja, ist wirklich so.
Dann kommt wieder das nächste Thema und du denkst, so.
Ja, da
die AfD, also, die Fahrräder für gefährlich und unpraktisch. Wenn das so in Serie geht,
ist schon cool.
Ja, also ich hoffe, dass das hört sich für mich an wie so eine für Technik-Geeks-Anwendung. Also ich würde damit rumlaufen, ich fände das super. Aber ich rieche auch im Hintergrund Militär. Ich rieche Militär. So Silent Communication, sondern dann sich irgendwelche SEAL-Teams anschleichen und die untereinander schon gar nicht mehr sprechen müssen oder nicht keine Handzeichen geben müssen, sondern sich quasi per Gedanken verständigen können.
Ja, nur ich glaube, für solche Anwendungen müsstest du dann auch einen Gedankenfilter irgendwie einbauen, oder?
Ja, du kannst es ja an- und ausschalten. Dass du
einen Command geben musst, dass
den Knopf einfach, wo du das aktiv oder inaktiv schaltest.
Ja.
Liegt dort wahrscheinlich das
Geld. Ich glaube, wenn du sonst irgendwie so ein SEAL-Team von 5 Leuten hast, das wird, glaube ich, laut, wenn da alle querdenken.
Ja, nee, ich glaube nicht. Da die Hierarchiestrukturen sind da, glaube ich, relativ eindeutig. Da quatscht nur einer.
Ja, okay, stimmt auch wieder.
Naja, wir werden es sehen. Oder halt auch nicht. Wenn es halt geheim bleibt.
Na, wenn das Militär es zu gut findet, dann werden wir nichts weiter davon hören.
Nee, Google Glasses sind ja zu Recht im Untergrund verschwunden und nicht, weil es so gut war.
Ja gut, das stimmt natürlich auch wieder.
Ja.
Ja.
Gut. Ich gebe ab an dich.
Ja, vielen herzlichen Dank. Machen wir einfach einen krassen Themenbruch. Und zwar möchte ich deine Imagination ansprechen, ganz gerne. Schön. Und zwar Thema, wie gesagt, Rave deines Lebens. Stell dir jetzt einfach mal vor, ne? Ich meine, du hast jetzt ja deine schöne Haselnussallergie, aber stell mal vor, du bist ein bisschen erkältet, bisschen müde, möchtest aber gerne abends auf eine Party gehen, denkst du dir so, ach, da gibt's doch bestimmt irgendwas und greifst einmal bei dir in den Medikamentenschrank, schnappst dir da ein Aufputschmittel raus namens Ephedrin, schluckst das und dir geht's schon mal richtig gut, gehst dann auf die Party. Auf einer Party ist natürlich meistens auch mit antialkoholisch schwer, demnach trinkst du ein, zwei Bierchen und noch einen Gin Tonic hinterher und dann fährst du irgendwann nach Mitternacht wieder heim und weil da die Musik so laut war und du auch wirklich ordentlich einen über den Durst getrunken hast, nimmst du noch ein Schmerzmittel namens Paracetamol.
Ach schön, ja, toller Mix.
Und weil du ja auch noch ein bisschen aufgedreht bist, eventuell vielleicht ein bisschen noch vom Aufputschmittel oder einfach auch, weil die Party richtig super war, nimmst du noch, damit du besser pennst, ein Schlafmittel namens Doxylamin.
Ihr Mediziner, und
weil du mit der Erkältung, immer wieder auch mit Husten zu kämpfen hast, besonders in der Nacht, nimmst du auch noch einen Hustenstiller namens Dextromethorphan.
Was hast du da für einen Cocktail zusammengemixt?
Hältst du das für gesund?
Du hast jetzt die ganzen Fachbegriffe eingeschrieben. Das hört sich für mich als Nichtmediziner sowieso an, nach dem Motto oder so, sie sterben an einem Multiorganversagen, weil sie alles gleichzeitig eingeschmissen hat. Allerdings hört sich das auch immer wieder so ein Rezept an, was Medizinstudenten tatsächlich verwenden, um die ganze Nacht durchzufeiern und am nächsten Tag in der Vorlesung zu setzen und quasi immer noch Höchstleistungen zu verbringen. Also, keine Ahnung. Wie war das? Du sagst ja immer, die Dosis macht das Gift.
Ja genau, aber was sagst du? Du hast jetzt 5 verschiedene Stoffe, die schmeißt du mehr oder minder gleichzeitig beziehungsweise in dem Fall über den Arm verteilt in dich ein. Ist das gut oder nicht?
Ich finde, das hört sich ungesund an, weil gerade immer diese Mischung aus Aufputschmitteln und dann wieder so Downern, also Uppern und Downern, die immer hinterher schmeißen. Für mich hört sich das immer so nach Herz-Kreislauf-Versagen an.
Und soll ich dir jetzt mal was Schönes erzählen?
Das ist ganz toll.
Das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber genau diese Rezeptur an Stoffen, die ich dir da gerade vorgelesen habe, ist in diesem wunderschönen grün-bläulichen Erkältungssirup, der im Fernsehen oft beworben wird, drin, wo da dieser alte Mann nach seiner Mutter fragt.
Also hier dieses ist das Zeug?
Genau, Vignidinite. Ich wollte keine Schleichwerbung machen, aber genau darum handelt es sich.
Die 10 Leute, die uns hören, die rennen jetzt wahrscheinlich nicht in die Apotheke und kaufen die halb leer. Oder wie auch immer.
Nee, und auf jeden Fall, ich hatte einfach mal schon vor längerer Zeit mal geguckt gehabt, was ist da drin und habe mich schon gewundert, wow, 5 Wirkstoffe gleichzeitig. Und das, obwohl man in der Medizin lernt, je mehr Medikamente man gleichzeitig einnimmt, desto gefährlicher wird es, was Nebenwirkungen angeht. Und da habe ich jetzt noch mal einfach etwas mehr recherchiert. Ich kann direkt im Voraus sagen, ein Paper oder so gibt es dazu nicht, aber wer sich dafür interessiert und das einfach alles mal nachgoogelt, der kann sehen, dass ich hier keinen Stuss erzähle. Dieses Erkältungsmittel wurde übrigens 2014 zum Erkältungsmittel des Jahres gekürt, muss man noch dazu sagen.
Ja, wenn es hilft.
Wenn man die Definition ein bisschen weitet, könnte ein Toxikologe auch sagen, der Patient, der das einnimmt, leidet unter einer sogenannten Polytoxikomanie. Das bedeutet der Gebrauch mehrerer psychotrop aktiver Substanzen. Und das bei einem frei verkäuflichen Erkältungsmittel. Das kriegst du ja sogar ohne Rezept, muss man dazu sagen. Ne?
Echt?
Da kannst du in die Apotheke latschen und dir das einfach holen.
Auch das Paracetamol, also was der Werkstatt da drin ist, kriegt das auch ohne Rezept? Nee, oder?
Ja, echt? Doch. Doch. Doch, du kriegst ja eine kleine Packung mit 500 Milligramm, kriegst du ohne Rezept, soweit ich weiß. Wenn ich mich jetzt gerade nicht
vollkomme. Du bist der Mediziner. Ich bin Anwender.
Ja, aber ich krieg ja eh alles. Deswegen. Es kann auch sein, weil die Dosierung in dem Saft natürlich was anderes ist, als wenn du dir da so eine Schachtel Tabletten holst. Es geht ja bei rezeptpflichtig meistens auch darum, einfach um die Gefahr der Überdosierung.
Bezüglich freiverkäuflich und rezeptpflichtig. Wenn du eine ganze Flasche reinstellst, na gut, da steht da drauf, sie dürfen nicht mehr Auto fahren.
Ja, nee, aber es ist ja dasselbe bei Ibuprofen. Ne? Ibu 400 Milligramm pro Tablette kriegst du ja frei verkäuflich. 600 und 800 Milligramm sind nur auf Rezept Stimmt. erhältlich. Und ich meine, letztendlich kannst du dir ja auch einfach zwei von den 400ern einschmeißen, hast du auch 800 Milligramm. Das ist ja immer nur letztendlich die Gefahr pro Packung sozusagen an Nebenwirkungen beziehungsweise an gefährlichen Nebenwirkungen
draufzugehen. Vor den ganzen Events waren wir wieder in Holland Medikamente einshoppen. Das war nämlich günstiger. Da haben wir auch Ibu eingekauft. Ja, okay.
Na. Nee, aber genug geschwafelt, kommen wir mal zu den etwas härteren Fakten. Und zwar habe ich mir dann wirklich gedacht, irgendwie, das kann doch nicht gut sein. Hab dann erstmal einfach geguckt gehabt, hab erstmal blind einfach in Google, gibt's ja so Wechselwirkungschecks, wo man dann eben verschiedene Medikamentenkombinationen eingeben kann und eine Wechselwirkung scannen kann. Und wo ich wirklich negativ schockiert war, war, ich habe von der guten alten Apothekenumschau den Wechselwirkungscheck mir angeschaut und da kam tatsächlich bei dieser Wirkstoffkombination nichts raus. Da stand keine Wechselwirkung. Da hat er mir so, nee, never ever. Weil ich wusste auch bei ein paar Sachen, dass die halt interagieren, wusste es halt nur nicht mehr hundertprozentig genau und wollte es eben recherchieren, damit ich hier keinen Stuss erzähle. Bin dann auf eine bekanntere, beziehungsweise international wahrscheinlich häufiger verwendete Seite gegangen, nämlich drugs.com. Da kannst du auch einen Interaktionscheck machen. Und da kam einiges zum Vorschein, sage ich mal.
Auf einmal.
Ja, also in dieser Kombination, wie gesagt, hast du verschiedene Wirkstoffe. Einmal halt als Lösungsmittel Ethanol, 18%, was ja schon, sage ich mal, ein gutes Likörchen ist vom Gehalt her. Zu Ethanol, also Alkohol brauche ich ja nichts erzählen, das kennt jeder und die Nebenwirkungen davon und Wirkungen. Dann hast du eben als Schmerzmittel Paracetamol, kennt wahrscheinlich auch jeder, ist ein bekanntes Schmerzmittel und Fiebersenkungsmittel aus der Klasse der Nicht-Opioid-Schmerzmittel. Und da kommen wir direkt zur ersten und wahrscheinlich eigentlich mit gefährlichsten Interaktion, weil Paracetamol und Ethanol nimmt man nicht zusammen. Das ist schlecht. Um es mal deutlicher zu machen, bei drugs.com kam da als Interaktionslevel Major raus.
Also Schmerz, das tatsächlich
und Schmerzmittel. Major ist auf der Seite so definiert: Highly clinical significant, avoid combinations, the risk of interaction outweighs the benefit. Hm. Also du hast eine hohe Interaktionswahrscheinlichkeit und die Risiken der Kombination überwiegen den Nutzen dieser Kombination. Krass. Und zwar liegt das ganz einfach daran, beziehungsweise also die Interaktion, wovor man sich da fürchtet, ist, dass es letztendlich zu irreparablen Leberschäden kommt. Und das liegt ganz einfach daran, dass beides in der Leber eben verstoffwechselt wird. Und zwar über sogenanntes Glutathion nennt sich das. Das ist ein Verstoffwechselungsmolekül und Reduktionsmittel, sowohl, also das haben alle Zellen im Körper, aber in der Leber kommt es ganz besonders gehäuft vor, sage ich mal, weil die Leber ja auch für das Entgiften zuständig ist. Und letztendlich muss man ja sagen, sowohl Ethanol als auch Paracetamol sind keine körpereigenen Stoffe, demnach will der Körper das wieder loswerden. Und das wird beides eben über dieses Glutathion verstoffwechselt. Und wenn du eben Alkohol trinkst, ist die Leber schon, beziehungsweise das Glutathion damit schon beschäftigt. Und wenn du jetzt noch Paracetamol draufschmeißt, ist irgendwann sozusagen die Reserve, die der Körper standardmäßig hat von diesem Glutathion, erschöpft, beziehungsweise die Nachbildung ist zu langsam, um den Verbrauch zu decken. Und wenn das eben der Fall ist, kann es eben zu Leberschäden kommen. Und das ist letztendlich auch derselbe Leberschaden, der bei einer Paracetamol-Intoxikation, also wenn du zu viel Paracetamol genommen hast, dann eben entsteht. Weil einfach letztendlich das Giftige sind die giftigen Abbauprodukte des Paracetamols, die nicht mehr reduziert werden können, sodass es über den Urin letztendlich ausgeschieden werden kann. Und deswegen sollte man diese Kombination tunlichst vermeiden eigentlich. Aber ist ja in diesem Mittelchen zusammen drin.
Also, Das also hatte Mama doch toll. Immer recht, als sie gesagt hat, ja, Alkohol und Schmerzmittel, das verträgt sich nicht. Krass.
Ja, Alkohol und Paracetamol ist doof. Ibuprofen ist super. Da hast du kein Problem
mit Interaktion. Gut, dass ich sowieso immer nur Ibuprofen grundsätzlich in mich reinschaufel.
Ja, ich meine, als gesunder Mensch ist Ibuprofen sowieso eigentlich, finde ich, das Mittel der Wahl, sofern du es nicht als Dauermedikation nimmst, weil es halt auf den Magen geht irgendwann. Nur bei älteren Patienten muss man tatsächlich auch bei Ibu aufpassen, weil es halt auf die Nieren gehen kann und auch aufs Herzen nach neuesten Studien. Mhm. Aber in unserem Alter ist das noch irrelevant, sage ich mal.
Okay. Gut zu wissen.
Kommen wir zum nächsten Mittelchen, also übrigens alle anderen Interaktionen, die ich jetzt auf...
Wo hast du die her?
Aufzähle drugs.med.
Da kann man dann auch selber hingehen und wenn man da irgendwas findet und das selber mal ausprobieren, ob das geht. Oder wie da die Interaktionen sind.
Ja, genau. Also da kann theoretisch jeder drauf zugreifen. Das ist Open Source, da brauchst du keine Anmeldung oder sonst was für. Du kannst dann einfach deine Medikamente oder auch zum Teil Lebensmittel, eben bei Ethanol fällt dabei unter Lebensmittel, sage ich mal. Einfach gucken, wie da die Interaktionen sind und ob man das kombinieren kann oder nicht. Und kommen wir zum nächsten Mittelchen. Das wäre das Doxylamin. Da ist auch letztendlich empfohlen, es nicht in Kombination mit Alkohol zu nehmen. Wie eigentlich bei allen anderen Medikamenten, die hier noch aufgezählt sind, kann man schon direkt sagen, sollten eigentlich nicht in Kombination mit Alkohol genommen werden. Doxylamin ist ein Antihistaminikum der ersten Generation. Wirkt deshalb gut gegen Allergien, wirkt auch gegen Übelkeit und ist eben ein sehr potentes Schlafmittel. Letztendlich hat man sich bei diesem Doxylamin, muss man eigentlich sagen, die Nebenwirkung zunutze gemacht, weil ursprünglich war es eben als Antihistaminikum, als Antiallergikum gedacht, bis man dann gemerkt hat, okay, die Leute pennen einem da reihenweise weg und deswegen hat man dann gesagt, okay, nehmen wir es nicht mehr als Antiallergikum, aber wenn die Leute gut pennen können damit, dann nehmen wir es halt einfach als Schlafmittel. Hat man letztendlich einfach nur die Zulassung bzw. Indikation geändert. Aber was auch gefährlich ist beim Doxylamin, ja genau, das ist aber besser, wenn man nicht ganz so müde wird.
Ja, doch, bei mir funktioniert das ganz gut, also ich werde nicht eigentlich müde davon.
Ja, okay. Also es gibt Leute, die werden super müde auch damit.
Ja, ich habe tatsächlich auch auf Anraten der Ärzte abends damit angefangen, die erst abends zu nehmen, aber da habe ich eigentlich gemerkt, dass ich keinen Einfluss habe und deshalb nehme ich die jetzt eigentlich immer, wenn ich es gerade brauche.
Nee, also die meisten Leute vertragen das mit eigentlich ganz gut. Ist auch ein Antihistaminikum der zweiten
Generation.
Das Hauptproblem bei dem Doxylamin ist allerdings, dass es eine sehr kleine therapeutische Breite hat.
Das heißt?
Und therapeutische Breite bedeutet, dass sozusagen der untere Schwellenwert, wo du eine erwünschte Wirkung hast, bis zu dem oberen Schwellenwert, wo du vermehrt Nebenwirkungen hast oder die Nebenwirkungen der gewollten Wirkung überwiegen, sehr schmal ist.
Also ein schmalen Grenzbereich quasi.
Genau, also der Bereich, wo du die gewollte Wirkung hast, aber keine oder nur geringe Nebenwirkung ist halt sehr schmal. Was prinzipiell bei Medikamenten schon immer blöd ist.
Muss halt genau einstellen.
Aber bei manchen Sachen musst du es halt akzeptieren, weil du keine alternativen Wirkstoffe hast. Und es gibt dann noch die sogenannte Precious List. Das ist eine Liste, wo gerade, Medikamente aufgelistet sind, die für ältere Personen gefährlich sein können. Und da ist unter anderem auch das Doxylamin gelistet, wo eben Leute über 60 Jahre Lebensalter das nicht nehmen sollten, weil das Risiko für Herzrhythmusstörungen erhöht wird. Yep. Und dann kommen wir direkt auch schon zum nächsten Stoff, das Dextrometaphan. Sollte nicht mit Doxylamin gemixt werden, weil es dazu Halluzinationen kommen kann.
Oh, schön. Das meintest du mit dem Rave.
Ja, ja. Nein, genau.
Aber wo war der nochmal drin?
Also das Doxylamin.
Das Doxylamin.
Das ist in dem
Hus. Ja, nein, aber du hattest ja am Anfang gesagt, woher man das so platt noch kennt. Oder? Das ist.
Hast du nicht? Hab ich nicht.
Ah.
Nee, das doxy
ja, nicht. Ich kann mir unter sowas nie was und vorstellen. Wenn du sagst, das ist so Paracetamol drin, so quasi, also dann weiß ich das. Okay.
Ja, Paracetamol ist ja,
ja ein eigener Wirkstoff. Schlechtes
Doxylamin
okay.
ist auch wieder... Ja, nee. Womit wir auch zum nächsten Wirkstoff kommen, Dextromethorphan, sollte wie bisher auch alles nicht mit Alkohol genommen werden, ist ein sogenanntes Antitussivum, also ein Hustenstiller letztendlich.
Ich hätte über Antitussivum jetzt was anderes gedacht.
Nein, dagegen hilft es nicht.
Man keine lästigen Dates mit los.
Nee. Also ich meine, vielleicht, wenn du es überdosierst,
ich hätte jetzt gedacht,
ja,
wenn du es unterdosierst, weil dann hustest du.
Dann muss halt auch... Nee, da musst du aber schnell laufen können, wenn du es überdosierst und du damit dann dein Date loswerden möchtest.
Ah, Gott.
Dieses Dextromethorphan wirkt antagonistisch am sogenannten NMDA-Rezeptor. Das gehe ich gar nicht näher drauf ein. Das ist im Hustenzentrum, im Gehirn wirkt das letztendlich und sorgt dafür eben, dass der Hustenreiz gedämpft wird und wirkt da auch gut. Also kann man gut nutzen. Was man dazu sagen muss, Dextromethorphan wird besonders in Amerika auch häufiger genutzt und ist da besonders beliebt auch bei Leuten in unserem Alter und wird dort eben als psychotrope und halluzinogene Drogensubstanz missbraucht, wenn man es etwas höher dosiert. Demnach finde ich es bedenklich, dass man das einfach so in ein Erkältungsmittel in Mix mit anderen Sachen schmeißt. Und es gab sogar mal eine Studie dazu, dass es vom Wirkmechanismus und auch generell der Wirkung her ähnlich wie Psilocybin wirkt. Und das ist der Leitwirkstoff in Magic Mushrooms.
Oh! Jetzt ist interessant.
Und genau, und da habe ich dann auch mal ein bisschen weitergeschaut. Ich habe leider nicht gefunden, ob das auf die Dosis von dem Dextromethorphan in dem Erkältungssirup auch zutrifft oder ob man da etwas höher dosieren muss. Aber
Pharmakologie ist schon toll.
Die durchschnittliche Dextromethorphan-Dosis in Amerika von so einem Hustenmittel hat eine ähnlich halluzinogene Wirkung wie eine Dosis von 20 Milligramm Psilocybin. Und das entspricht, habe ich jetzt einfach mal auf Wikipedia nachgeschaut, einer moderaten halluzinogenen Dosis.
Das erklärt einiges.
Ja, deswegen steht wahrscheinlich auch im Beipackzettel drin, man soll keine schweren Maschinen mehr bedienen und nicht Auto fahren, wenn man das
Zeug im Tuss hat. Und keine Waffen besitzen. Ah, verdammt.
Ja, gut, das ist eine ganz andere Geschichte ja in Amerika, ne? Das Problem das kennen Problem. Wir ja. Ja, nee, und was auch noch relevant ist, aber Otto-Normalverbraucher meistens eh nicht wissen und wenn ich mich nicht grob verlesen habe im Beipackzettel von dem Vic Medi-Night, da auch gar nicht drinsteht in dem Fall, dieses Dextromethorphan wird über das sogenannte Zytochrom P450 verstoffwechselt. Da gibt es verschiedene Isoformen, die super viele Entgiftungen machen und auch super viele Interaktionen einfach machen. Und deswegen hatte ich auch hauptsächlich eigentlich erwähnt, dass du auf diesem illustrem Partyabend noch einen Gin Tonic trinkst, weil Tonic Water und Grapefruit Saft werden auch über dasselbe Enzym letztendlich verstoffwechselt und inhibieren das. Demnach, wenn du eben Grapefruit Saft oder Tonic inhibieren, also hemmen.
Ja, sag das doch.
Hab ich doch. Die hemmen eben das Enzym für die Verstoffwechselung. Demnach, wenn du Grapefruit Saft und Tonic trinkst, hast du wesentlich Trip. Länger was von deinem Trip.
Ah, das sind alles sehr nützliche Anwendertipps. Ja. Heute Matic Smoothie mit guten Rave-Tipps.
Ja, so ungefähr. Oh Gott. Und der letzte Stoff, Ephedrin. Ja, Ephedrin ist ein Sympathomimetikum. Viele kennen wahrscheinlich eher das Pseudoephedrin, das ist häufig auch in Erkältungsmitteln drin. Also das hab ich tatsächlich sogar auch schon mal genommen, einfach weil das einfach auch abschwellend auf Schleimhäute und so wirkt. Aber Ephedrin ist im Vergleich zu Pseudoephedrin viermal potenter. Also es wirkt viermal besser als das Pseudoephedrin.
Ja,
okay. Ja, genau. Und aber aus beidem kannst du Crystal Meth synthetisieren.
Daher kenne ich das. Also ja, da, genau. Ja, das hab ich, daher habe ich das schon mal gehört. Ja, okay. Ja.
Also wer Breaking Bad gesehen hat, der weiß, dass die am Anfang sich ja auch hier Hustenmedikamente mit Pseudoephedrin kaufen und daraus dann ihre ersten
Meth-Dosen
synthetisieren letztendlich.
Ich habe Breaking Bad nie gesehen, aber stimmt, genau da, irgendwie kam mir das bekannt vor. Da hat man das ja schon mal hergehört. Ja.
Ja. Und ich kann, wie gesagt, aus eigener Erfahrung schon sagen, dieses Pseudoephedrin wirkt zumindest bei mir echt gut. Weil ich hatte da eine Tablette genommen, wo ich glaube irgendwie 10 Milligramm oder so von einem Pseudoephedrin drin waren. Und ich habe mich definitiv besser gefühlt, saß aber auch in meinem Sessel und hatte, glaube ich, einen Ruhepuls von 80 oder so. Und das gehört auch zu den Hauptnebenwirkungen. Es kann halt zu Herzrasen, Verwirrtheit führen und sollte nicht mit psychotropen Substanzen wie Dextromethorphan kombiniert werden, weil es zu verstärkten Halluzinationen führen kann.
Schön. Also ja. Ich weiß nur, dass bei mir hier dieses Aspirin-Komplex, wenn wir schon mal bei der Dauerwerbesendung sind, das hat mir schon teilweise Wochen gerettet, einfach wenn du richtig so einen grippalen Infekt hast, dann habe ich mir davon einen reingeschossen und dann geht's den ganzen Tag gut. Aber du bist auch so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen wie so auf so einer Wattewolke. Das ist schon, da ist irgendwas, ich versuche gerade, Pseudoephedrin, ich wollte gerade sagen, da ist noch was anderes als Acetylsalicylsäure drin. Ja, da ist noch Pseudoephedrin drin. Ha!
Ja, das wirkt eben da aufputschend in dem Aspirin-Komplex. Das ist das wie gesagt, ich habe es auch genommen, das war in der Klausurenphase, wo ich einfach fit sein musste, ob ich wollte oder nicht, weil ich halt nicht, eben, keine Zeit. Aber prinzipiell bin ich absolut kein Fan von so Aufputsch-Sachen, weil da gibt es auch, ich habe jetzt keine explizite Studie, aber da gibt es auch Studien zu, dass wenn du damit eben dauerhaft, sage ich mal, so einen grippalen Infekt runterdrückst oder so, kann das halt durchaus zu Myokarditis und sonstigen Sachen führen. Also es ist schon nicht ohne. Wenn es geht, sollte man das Ganze halt vermeiden. Und
wie lange heißt
so
dauerhaft
das auch.
Unterdrücken, Herr Doktor?
Ja, das, keine Ahnung, dafür müsste ich jetzt wirklich mal eine Studie raussuchen, um das adäquat beantworten
don't
zu können.
Don't try genau. It at home.
So, eben, sofern es geht, vermeiden, sage ich mal. Um aber das Ganze jetzt mal noch abzuschließen, wie gesagt, ich fand es einerseits interessant, dass in dem Wechselwirkungscheck von der Apothekenumschau einfach nichts stand.
Das ist ja irgendwie Rentner-Bravo.
Bedenklich. Ja, gerade für die ist es ja eigentlich interessant, muss man sagen.
Da sollte man grundsätzlich reinschreiben, nein, fragen Sie einen Arzt.
Nein, nimm es nicht. Ja, nee, und ich finde es bedenklich, dass es so beworben wird und auch so viel ja anscheinend konsumiert wird, wenn das 2014 Erkältungsmittel des Jahres war. Letztendlich, auch wenn ich hier die ganzen Nebenwirkungen und Wechselwirkungen aufgezählt habe und die ja echt
nicht von
schwerwiegend
nicht von
zum Teil waren. Ja, genau. Muss ich direkt sozusagen, also beziehungsweise kann man das Ganze ein bisschen relativieren. Weil bei normaler Dosierung, also sprich einer Portion von diesem Hustensaft oder Erkältungsmittel da am Tag und jungen, gesunden Menschen ist es mehr oder weniger ungefährlich. Weil
ja,
da
ein Testobjekt hast du dafür schon.
Ja, hast du das schon mal genommen?
Was?
Hast du das schon mal genommen? Das Vicmedinide?
Nee, das Vicmedinide nicht, aber offensichtlich, wenn ich mir so durch mein Aspirin-Komplex und sowas alles immer durchlese, die Wirkstoffe auch schon in einer oder anderen Kombination, das habe ich schon mal ausprobiert. Ja. Aus Unwissenheit, aber ja.
Ja, also wie gesagt, für junge, gesunde Leute ist es bei korrekter Dosierung, denke ich, vertretbar.
Du hörst dich schon an wie ein Arzt.
Ja, aber ich würde es gerade für ältere Personen und auch die Überdosierungsgefahr finde ich nicht hier ohne, weil wenn du richtig, richtig erkältet bist, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere sich denkt, so viel hilft viel und dann irgendwie mal schnell die doppelte Dosis nimmt.
Ja.
Und ich finde, dieses Säftchen ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, buchstäblich.
Genießen.
Ja.
Ja. Nee, gut, okay, damit hast du mich jetzt schon mal sensibilisiert, weil ich eigentlich bisher immer, also so der Typ bin, so nach dem Motto, krank kann ich nicht gebrauchen, viel hilft viel, ist weg dann. Aber ja, gut, das mal zu hören.
Ja.
Kinder, macht es nicht. Lass mich das von dem Onkel Benedikt gesagt haben. Ja, verdammt, okay. Merke ich mir. Oh mein Gott.
Genau, frag mich im Zweifelsfall vorher.
Genau. So, abends die Standleitung. Darf ich das? Was passiert, wenn ich das zusammen... Aber du hast ja diese Webseite, das wäre ganz gut. Das kann die ganze, könntest du dann auch gut in die Shownotes packen.
Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ist halt auf Englisch, aber...
I don't speak English very well.
Genau. Ja. Aber prinzipiell eigentlich verständlich und sonst kann man sich ja jemanden suchen, der es versteht.
Ich glaube, das kriegt man hin.
Ja.
Ja, krass, okay. Wieder was gelernt. Das ist wirklich immer sehr lehrreich hier mit dir.
Da siehst du mal. Du hast abgefahrene, coole Sachen. Ich bin die bist Allgemeinbildung.
Ich blödel immer nur rum und bei dir lernt man tatsächlich was. Okay, blödeln wir weiter rum.
Gut.
Ich würde jetzt mit meinem Diskussionsthema nämlich weitermachen, mit Spaceballs für Deutschland. Okay. Das ist jetzt der ganze, da ist mir jetzt auch keine Überleitung, ehrlich gesagt, zu eingefallen. Wie kommt man jetzt, wenn man sich so abgeschossen hat quasi, kommt man auf so eine...
Also, oh mein Gott.
Vielleicht,
wenn man sich damit hinter den Mond gebeamt hat.
Ja, genau. Okay, jetzt haben wir es geschafft. das war ja dann mal tatsächlich ziemlich stark in der Presse. Ein Weltraumbahnhof für Deutschland musste auf jeden Fall her. Die Industrie fand das toll, dann fand es logischerweise die Politik auch ganz toll. Aber halt, ist doch eine Schnapsidee, oder? Was meinst du?
Ich weiß es nicht, sag du es mir.
Du bist, in der Presse war auch nur Polemik und alle Leute haben ihre Meinung einfach rausgeblöckt. Also blöck jetzt auch mal. Was sagt dir so dein Verstand, das, was du weißt? Was würdest du sagen? Ist das eine tolle Idee, Jobchancen für Deutschland? Oder ist das eher eine dumme Idee? Warum?
Naja, also sagen wir mal so, wir haben ja auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und so, und die sind ja auch mit ESA und so weiter auch immer eigentlich ganz gut involviert. Demnach haben wir ja auch durchaus Know-how, sage ich mal.
Ja, also Mission Control von der ESA ist in Darmstadt und das DER ist in Köln. Also.
Ja, ich weiß schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir da unbedingt ein eigenes Weltraumprogramm oder Weltraumbahnhof oder sonst irgendwas benötigen, um ehrlich zu sein. Ich finde, wir haben also zumindest aktuell andere Probleme, was Mobilität angeht.
Ja, das wäre ja keine Mobilität. Es geht jetzt ja nur so um diesen Corner Case. Die Industrie fände das anscheinend ganz toll. Und weißt du denn, wo wir, also wo die ESA, was heißt wo die ESA also ihre Raketen anzündet?
Wahrscheinlich in Russland?
Jetzt wird's schwammig. Also du sprichst wahrscheinlich in Kasachstan, auf Baikonur an. Da, wo die Sojus-Dinger gestartet
sind. Ich sag ehemalige UdSSR.
Das wäre korrekter, weil das ist in Kasachstan halt, ja. Ja, okay. Aber das ist ja, da mietet sich die ESA ja nur ein, weil das wird dann tatsächlich, eigentlich steht das unter Leitung von Roskosmos, also der russischen Weltraumbehörde. Die ESA hat tatsächlich in Französisch-Guayana, also in Südamerika, eine Startrampe.
Ah, okay.
Da schießen die diese, die Vega und die Ariane-Dinger ab. Ist ja französisch.
Also die schleppen den ganzen Scheiß erstmal von hier Europa darüber und dann ballern sie es hoch.
Ja, nicht ganz. Also viele Module werden halt in Deutschland und in Frankreich gebaut und dann dahin verschifft, aber die ganz großen Trägersysteme werden halt da vor Ort produziert. Also da sehr viel Know-how. Da sind die ganzen Techniker wohnen da und dann wird das da direkt zusammengeschraubt. Von daher ist das ja jetzt erstmal, könnte man dann auf die Idee kommen, wenn wir hier viele Module bauen, wieso blasen wir den Kram nicht hier direkt hin und verschiffen das halt nach da unten? Und dann kam man ja ganz schnell auf die einhellige Meinung, ja, aber, weil Französisch-Guayana liegt ja direkt auch am Äquator, das ist ja viel besser als hier auf der Nordhalbkugel, weil hier ist ja quasi der Erdumfang viel geringer als am Äquator, da ist er ja maximal. Und demnach ist da ja auch die Winkelgeschwindigkeit viel höher. Das heißt, um eine geostationäre Position zu erreichen, muss ich ja hier oben in den nördlichen Breiten viel, viel mehr Energie aufwenden, also mehr Geschwindigkeit herauszubekommen als am Äquator. Also ist es ja eine total dumme Idee, hier das in Deutschland zu bauen. Deshalb macht das ja schon da unten einen hinzubauen. Oder?
Klingt für mich erstmal logisch, so wie du das erklärt hast. Und also da meine physikalisch nicht fundierten Kenntnisse da begrenzt sind, glaube ich dir das jetzt einfach mal. Aber wenn du schon so blöd fragst, ja, ne? dann versteckt sich da noch ein bisschen was, habe ich das Gefühl.
Korrekt, weil physikalisch ist das vollkommen richtig. Allerdings gilt das natürlich auch nur, wenn ich quasi äquatorparallele Bahnen einnehmen möchte. Also quasi Satelliten, die auf Äquatorbahnen geostationär quasi um den Planeten kreisen. Dann macht das ja Sinn, weil dann muss ich ja quasi auf Winkelgeschwindigkeit Äquator und quasi zum Äquator runterfliegen von der Nordhalbkugel. Und dann würde das natürlich mehr Sinn machen, dann am Äquator zu starten. Aber das heißt im Umkehrschluss, für jede Bahn, mit die ich, weil nicht alle Satelliten fliegen ja auf der gleichen Bahn, für die ganzen GPS, für diese Galileo-Satelliten, ja, für das europäische GPS quasi, da musst du ja die ganze Welt mit geostationären Satelliten umspannen. Das heißt, die haben alle, müssen die auf eine andere Bahn und auf eine andere Höhe und auf eine andere Position. Das heißt, rein theoretisch würde es Sinn machen, also wenn du sagen dieses Argument sagst, da ist der Energieeintrag am geringsten, müsstest du für jeden neuen Startplatz wählen.
Na je, je.
Macht ja, ist ja dann auch klar. Und tatsächlich ist das Geschäft für diese äquatornahen Umlaufbahnen gar nicht so groß. Das macht Sinn, wenn du so welche jetzt hier, wie die Amis das gemacht haben, dann mit Florida, weil das war deren südlichster Punkt, den sie da so halt hatten, für die Mission zum Mond oder in den Outer Space. Da macht das Sinn. Weil da kannst du natürlich die größte Beschleunigung oder Winkelgeschwindigkeit, dann demnach auch Beschleunigung, der Erdrotation schon mal mitnehmen, so, ne, für die Reise. Das ist ja schon ganz gut.
Sozusagen so, okay, das ist wahrscheinlich jetzt, wenn ich das sage, grob falsch, aber so sozusagen ein Start-Mini-Swing-By-Manöver.
Ja, das ist, ja. Können wir uns okay, auf das Hammerwurf-Prinzip einigen, so wie so ein Hammerwerfer?
Ja, okay.
Das passt eher, weil Swing By wäre ja, die Gravitation nutzen wir ja nur bedingt. Ja. Wir starten ja quasi so den Hammer. Wir drehen den erst auf die gleiche Winkelgeschwindigkeit und lassen ihn dann los.
Ja, okay, stimmt. Das mit dem Hammerwerfer macht wesentlich mehr Sinn als das,
was ist ich auch ein bisschen habe.
Okay, hast mich überzeugt.
Hey, lass dich nicht so einfach über, das ist das Diskussionsthema hier. Diskutier mit mir.
Ja, aber wenn ich ja Quatsch erzähle.
In der Presse wird auch nur Quatsch erzählt und in der Politik auch. Und Politik,
ich bin nicht die Presse.
Aber politische Entscheidungen sind ja nicht immer nur rein wissenschaftlich fundiert. Da muss man ja auch wirtschaftliche Interessen mit einfallen lassen. Und genauso ist das halt, wenn wir sagen, wie viele Missionen haben wir für den Outer Space oder für den Mond zum Mond? Wie viel Geld können wir aus so geostationären Satelliten, die Nord- und die Südhalbkugel abdecken, gewinnen? Dann macht es vielleicht sogar Sinn zu sagen, ja, brauchen wir nicht. Da den ganzen Schrott nach Französisch-Guayana zu karren, bringt uns ja gar nichts, weil wir dann sonst, wenn wir die Nordhalbkugeln-Satellit haben wollen, müssen wir vom Äquator wieder darüber fliegen. Da müssen wir ja so, ne, diagonal starten. Schon. Und sogar dann eventuell sogar unsere Geschwindigkeit anpassen, damit, weil wir ja nicht sonst geostationär sind, sondern der wieder eine Relativgeschwindigkeit zur Erde hat, was wir ja vielleicht auch nicht wollen.
Bin ich froh, dass ich den ganzen Scheiß nicht ausrechnen muss.
Ja, da kommen wir später noch zu. Ich habe das nämlich getan.
Oh Gott.
Also, wir haben jetzt gehört, eigentlich, jetzt aus, wenn wir es wirtschaftlich sagen, eigentlich wollte ich von dir hören, dass das wirtschaftlich vielleicht Sinn macht, aber jetzt sage ich einfach mal, wir haben das jetzt alles gehört, ja, physikalisch macht das schon Sinn für die richtigen Missionen.
Das wäre nämlich mein nächstes Kommentar gewesen. Man müsste sich halt ausrechnen, wie viel, beziehungsweise für wie oft du da deinen Kram nach Französisch-Guayana transportieren kannst, bis du letztendlich da einen selbstgebauten Weltraumbahnhof vom Kosten-Nutzen her bei Null bist.
Naja, Französisch-Guayana ist schon teuer. Vor allen Dingen ist das Klima da auch relativ unzuträglich. Es ist halt feucht und heiß. Ist jetzt auch, ne, so wenn du da so
mit. Ja, klar, aber ich meine, wir wollten jetzt ja einen wirtschaftlichen Aspekt haben. Da geht es ja primär ums Geld, nicht um das Klima.
Ja, doch schon. Das ist ja alles, kostet ja alles Geld. Deine Materialien, deine Werkzeuge, deine Maschinen, das sind alles hochpräzise Maschinen. Die mögen das Klima da schon weniger gerne, als wenn du da sagen würdest, wir bauen hier den Bayerischen Wald eine oder sowas, da haben wir die Wege kürzer.
Wir sitzen hier in Aachen und haben 10 Grad und Nieselregen.
Ja, Aachen ist nicht gut, hier regnet es. Okay, ja, okay. Schlecht. Aber dann kommen wir nämlich gleich zu dem nächsten, weil wenn jetzt sagen, wir sagen, Deutschland macht als wirtschaftlicher Standort vielleicht Sinn, wegen den Missionen, die wir halt von hier aus auch gut erreichen können. Und wir haben halt kürzere Wege, also rechnet sich das. Wir kreieren Jobs, es ist vielleicht alles besser. Das Gras ist hier grüner. Lass uns das doch einfach mal, dann wir bauen, wollen in Deutschland eine bauen. Wo bauen wir denn hin? Du hattest ja schon Herrn Söder angesprochen, in Bayern. Jetzt hattest du gerade mal hier meinen Aachener Standort in den Raum geschmissen. In der Presse wurden dann auch quasi dann in Norddeutschland noch ein, zwei Standpunkte quasi durchs Dorf getrieben. Was meinst du denn? Wo würde das denn Sinn machen, sowas hinzubauen?
Naja, also wenn ich da hier an Dings Cape Canaveral denke, du brauchst ja viel Platz drumherum, ne? Also in den Ruhrpott wirst du das Ding nicht klatschen, schon mal, würde ich sagen. Allein aus Platzgründen. Ich hätte jetzt gesagt, so Süden Deutschlands ist vielleicht, sag ich mal, klimatisch schlechter, beziehungsweise halt meteorologisch, weil du, also ich würde zumindest sagen, dass du windtechnisch und sowas oder wettertechnisch hier wesentlich schneller wechselnde Verhältnisse hast, als wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwo in Niedersachsen auf dem platten Land bist. Und die haben auch Platz, deswegen hätte ich gesagt, eigentlich so die Richtung wäre vielleicht nicht schlecht. Andererseits, dadurch, dass du halt viel Platz hast du da auch wenig Infrastruktur wahrscheinlich, die jetzt aktuell da schon irgendwas produziert.
Ja. War alles mit richtig. Es gibt ein ganz großes Totschlagargument für nahezu alle Standorte in Deutschland. Schauen wir uns mal an, was die ESA bläst, da schon mal so eine Vega 4 oder mal in die Atmosphäre hoch. Das ist eine vierstufige Rakete. Was heißt das?
Ach, der ganze Pröll fällt ja auch wieder runter.
Oh, der ganze Pröll fällt hier wieder runter.
Oh, Mist.
Solange du nicht SpaceX heißt, fällt der ganze Pröll einfach wieder runter. Korrekt. Oh, damit wäre der Ruhrpott raus. Aber auch halt alles, was...
Sollen wir das dann nicht einfach im Osten starten?
Oh Gott, jetzt lernen wir ja Saarland. Sag einfach Saarland oder so. Naja, aber Osten, ja.
Aber das Saarland ist schön.
Aber das Saarland, ich weiß, dein Vater kommt daher, ne?
Er kommt nicht daher, er war eine Zeit
lang da. Ja, aber das ist halt ein ganz großer Punkt. Deshalb liegen die Dinger meistens auch an der Küste. Also Französisch-Guayana, ja, Küste, Cape Canaveral, Küste, Baikonur, jetzt nicht, aber das ist Wüste.
Ja, da gibt es nichts zum Kaputtmachen.
Da gibt es auch nichts zum Kaputtmachen. Und zwar hunderte von Kilometern. So, jetzt ist Zentraleuropa ja ein Problem. Da ist ja überall was. Das heißt, Bayern ist grundsätzlich genau aus diesem Grund raus, weil die erste Stufe halt dann wahrscheinlich irgendwo bei Stuttgart niedergeht oder so, wenn du nach Norden startest. Das heißt, wir brauchen irgendwelche Küstenregionen. Aachen wäre noch nicht raus, wenn wir jetzt den Klimawandel uns angucken, dann haben wir bald auch Wasserzugang. Und damit bleibt eigentlich nur die deutsche Nordseeküste. Und da gab es so einen findigen Menschen, da den Link verlinke ich auch, also den gibt es dann auch in den Shownotes, da kann man das sich dann auch angucken, wie so eine Vega 4 abbrennt und wenn die halt startet mit der Erdumdrehung, wo dann die ganzen einzelnen Stufen wieder runterfallen. Und wenn man sich die deutsche Nordseeküste selbst anguckt als ideales Startgebiet, dann hätte man immer noch das Problem, wenn man so nach Norden wegstartet, damit man halt nicht über Großbritannien fliegt oder sowas, sondern genauso zwischen Norwegen und Großbritannien durchfliegt, dass dann vor der norwegischen Küste genauso eine Stufe runterfällt. Und das ist eigentlich schon ein Totschlagargument für jeglichen Standort hier, weil du kannst nicht sagen so, ja, entweder treffen wir irgendwas in der Nordsee oder halt Norwegen. Und das bei einem geplanten Start. Und es kann ja immer mal sein, dass was schief läuft. Also Raketenstart sind ja jetzt nicht, also...
Naja, sind ja schon ein paar Mal zerstückelt.
Dann ist das halt nochmal eine ganz andere Sache. Also sicherheitstechnisch bist du da recht schnell am Ende. was das angeht.
Aber wissen das die Politiker auch?
Nein, ich denke nicht, dass sie das wissen. Also selbst wenn das, aber das war ja genau die, also ich fand die Diskussion nur so, weil sie sagen, so, ja, es macht ja keinen Sinn, weil es nicht am Äquator ist, ladida. Es macht keinen Sinn, aber nicht, weil es nicht am Äquator ist, sondern weil es sicherheitstechnisch nicht zu vereinbaren ist. Selbst wenn du sagst, du hast sowas wie SpaceX, dass die Dinger, die Booster und sowas alles wieder geplant landen, du kannst das nicht das Risiko abschütteln, dass so ein Ding mal unplanmäßig irgendwie gesprengt werden muss, weil es irgendwelche Fehlfunktionen hat oder abstürzt oder sowas. Und das ist in Mitteleuropa hier schwer zu realisieren. Und du hättest, egal wie du hier startest, selbst wenn du halt dem dünn besiedelste Route willst, fliegst du immer noch über Alaska drüber. Und da müsstest du den Amerikanern alles sagen, ja, im Zweifel fällt das Ding dann halt nochmal über Alaska runter irgendwo. Sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber ja. Und das sieht man halt auf der...
Ja, wobei, da hast du ja auch nicht wirklich viel, was du kaputt machen kannst. Es wird halt nur schwer, das Teil zu bergen.
Ja, das haben sie alle gesagt. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und dann ist es schief gegangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Fehler in der 737 MAX zusammenkommen, dass das Ding runterfällt, war auch sehr gering.
Ja, okay.
Tja, das ist Katastrophenpunkt, funktionieren nur, wenn sehr viele Dinge auf einmal falsch gehen. Ich habe gesagt, ich habe das nochmal durchgerechnet, mit dieser Differenzgeschwindigkeit zwischen Äquator und Aachen jetzt, wenn man das in Aachen starten würde. Und tatsächlich ist es dann so, dass wir haben hier noch so ein, das ist so ein GeoGebra-Tool, das gibt es im Internet, das gibt man dann auch in den Shownotes. Da kann man ein bisschen rumspielen mit diesem GeoGebra-Tool. Da kann man nämlich dann immer gucken, abhängig von deinem Breitengrad, wie groß ist da quasi der Umfang der Erde. Allerdings, wenn man davon ausgeht, dass die Erde eine Kugel ist. Das als Annäherung erstmal ganz...
Ja toll, das ist ja geschummelt.
Das ist halt geschummelt. Ich weiß nicht schon mal, ob du vom WGS-84-System gehört hast. Nee. Das ist ein Referenzellipsoid, in dem halt, das legt man dann halt über diesen Kreis drüber. Das hat Abplattungen halt in Höhe, also quasi das ist so zusammengestaucht, dass es halt ein Ellipsoid ist und der Erde sich halt annähert. Das stimmt halt immer noch nicht hundertprozentig, aber damit kann man wohl erstmal ganz gut rechnen. Wobei man sagen muss, das ist halt von 1984 und auf die Eurasische Platte gelevelt, die sich im Jahr 2,5 Zentimeter quasi gegen die Erde verdreht. Also ist das halt, wird das immer ungenauer mit der Zeit. Ja, okay. Oder man müsste das mal wieder auffrischen. Seit 1984 ist auch schon ein bisschen Wasser in den Rhein runtergefallen.
Ist doch eine super Arbeit für einen Doktoranden oder so.
Ja, tatsächlich. Das sieht auch schon so aus. Also dieses Referenzellipsoid, da gibt es halt eine Variable, die die große Halbachse bezeichnet, die Abplattung, die Werte brauche ich euch jetzt ja nicht vorlesen, und die quasi geozentrische Gravitationskonstante. Und damit kannst du dann halt, dann gibt es dann eine Formel, die dann dadurch aufgestellt wird, und durch diese Formel kannst du dann halt ausrechnen, auf welchem Breitengrad dann nach dem Referenzellipsoid, wie groß dein Umfang ist an der Stelle des Planetens. Und das habe ich einfach mal getan für den Äquator und für Aachen. Aachen liegt auf 55,77 Grad nördlicher Breite. Und der Äquator halt logischerweise 0.
Macht
der Umfang am Äquator ist dann ungefähr 40.075 Kilometer. Und in Aachen sind es dann nur noch 28.480 Kilometer. Also schon mal deutlich weniger. Was heißt das für unsere Geschwindigkeit, die wir unsere Winkelgeschwindigkeit, die ja quasi da das treibende Maß zu ist? Nämlich am Äquator haben wir da ungefähr, also wir wissen ja, wir drehen uns in, ich habe mal großzügigerweise 24 Stunden, das stimmt halt nicht ganz, aber und die Erde dreht sich immer langsamer mit der Zeit. Also,
ja. Ich hätte ehrlich gesagt auch einfach 40.000 Kilometer genommen für den Äquator und die 75 unterschlagen.
Aber ich habe ja das Referenzellipsoid schon und das ist ja noch ausreichend der Toleranz. Das war schon gerundet. Und da kommt man dann halt mit, wenn man 24 Stunden drehe ich mich um 360 Grad rum, also in 24 Stunden lege ich 40.075 Kilometer zurück, da komme ich an eine Geschwindigkeit von 463,83 Meter pro Sekunde, also ein bisschen mehr als eine Rennbahn in einer Sekunde. Das sind ungefähr 1669 Kilometer pro Stunde.
Also knapp überschritten.
Das ist schon ganz schön schnell, ne? Wie das Ding sich dreht. Ja. Und in Aachen sind wir nur noch bei 329,63 Metern pro Sekunde oder eben 1187 Kilometer pro Stunde. Und das ist halt diese Differenz, die wir hätten. Die wir überbrücken müssten, wenn wir von Aachen einen geostationären Satelliten mit äquatorialer Umlaufbahn starten wollen würden.
Ja, ist ja schon gut was du da in Energie reinstecken musst für die Beschleunigung.
Wie gesagt, sehr geringer Markt, aber das wäre halt das, was wir überbrücken müssen.
Ja.
Jetzt kann man sich das immer überleben, was man da gerne machen würde, oder nicht?
Also ich halte es immer noch für Quatsch, muss ich ehrlich
sagen. Ja, sicherheitstechnisch kann ich das nicht gutheißen. Als wäre das Totschlagargument.
Ja, klar, also daran hatte ich bisher jetzt gar nicht gedacht, aber das ist, finde ich, auch wirklich das Totschlagargument eigentlich dagegen. Ich weiß jetzt auch, ehrlich gesagt, habe ich keinerlei Ahnung, wie viel die ESA da im Jahr überhaupt so hochschießt.
Naja, die Aktion, sowas ins Leben zu rufen, kam auch direkt nicht von der ESA, sondern von der Industrie, die sich dadurch halt mehr Aufträge erwarten. Weil
ja, klar, Arbeit hätten die dann auf jeden Fall damit. Ja. Das, wie gesagt, wenn die ESA jetzt, sage ich mal, im Jahr nur 3 Raketen startet, dann halte ich es für noch mehr Quatsch. Wenn sie hingegen, was weiß ich, jede Woche eine starten würden, was ich für unrealistisch halte, dann würde es ja schon fast wieder Sinn machen, wenn man diesen Sicherheitsaspekt mal ausblendet.
Ja.
Aber ich kann die Industrie verstehen. Ne?
Ja,
ich würde auch gerne
kann man ja
mehr
erstmal.
Aufträge haben. Ja. Eben. Aber ich sehe es nicht, sagen wir es mal so.
Ich bin auch dagegen, also wir brauchen das einfach nicht. Also, und dann geht ja auch gleich wieder diese Diskussion los, wo parken wir das hin, weil dann sagen alle, dann qualmt das, dann ist das so laut und dann explodiert das.
Naja.
Die Leute sträuben sich gegen Windkraftanlagen, dann möchte ich mal sehen, dass du irgendjemanden da oben in der Lüneburger Heide oder in, weiß ich was da, Norddeutsch, also vor Sylt irgendwo da in Schleswig-Holstein sagt, ja, wir bauen euch da jetzt eine Raketenstartrampe hin. Da darfst du aber erstmal wahrscheinlich die Kröten und die Fledermäuse umziehen oder sowas.
Genau.
Das kommt ja dann immer.
Ja, ja, ja.
Für mich ist das ein undurchführbares Projekt in Deutschland. Wenn man sagen würde, uns ist egal, dass wir die Norweger mit Raketenteilen beschmeißen. Oder die Engländer.
Ja. Nee, ich halte es auch für sicherheitstechnisch nicht durchführbar. Wirtschaftlich eventuell interessant, aber summa summarum unnötig.
Halten wir fest, mein Diskussionsthema war kein Diskussionsthema und damit ein Flop.
Naja, wieso? Wir hatten ja eine Diskussion, aber wir sind halt einer Meinung, dass es Quatsch ist.
Mehr.
Man darf am Ende einer Diskussion ja durchaus derselben Meinung sein.
Ja, okay, ja. Ich kann es ein bisschen verstehen, ja. Aber... Ja, schwierig. Vielleicht hat ja jemand auch eine andere Meinung. Ich würde mich mal freuen, wenn da mir jemand vielleicht noch mal einen auf den Deckel gibt und sagt, ja, aber... Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt einem ja noch ein Argument ein.
Wer weiß, vielleicht eben, genau. Ja, wo wir schon bei Diskussionsthemen sind, wo man mit einer Meinung rauskommt, könnte mir das auch durchaus für meine... Ja, es sollte gar keine Überleitung sein, aber ich könnte mir das auch durchaus vorstellen, dass wir da... einer Meinung sind bei meiner Diskussionsfrage. Und zwar, meine Diskussionsfrage habe ich mal schnittig so formuliert. Hausmittel, Omas Geschichtsstunde oder wertvolles Wissen? Was sagst du dazu? Also Hausmittelchen im medizinischen Sinne natürlich jetzt gedacht. Also irgendwelche Rezepte für Erkältung, Magen-Darm etc.
Ich glaube...
Ist das von Anopi, wie man so schön im Rheinland sagt? Oder ist das ein wertvolles Wissen, was mehr und mehr verloren geht, weil sich die Leute einfach wild da ihren Erkältungssirup hinter die Binde kippen?
Also ich glaube schon, dass es da deutlich... Also Dinge gibt, die halt von Generation zu Generation überliefert werden, die so heilsame Kräuter und dass Kräuter ja irgendwelche medizinischen Wirkstoffe enthalten, das ist ja jetzt, das ist ja klar, daraus werden ja auch Wirkstoffe gewonnen. Also denke ich schon, dass das helfen kann. Und im Zweifelfall, wenn es nur Humbug ist, dann heißt es ja auch nur, dass ihre Wirkung nicht über den Placebo-Effekt hinauswirken. Aber der Placebo-Effekt ist ja ein anerkanntes medizinisches Mittel. Also von daher, ja. Würde ich grundsätzlich sagen, also ich belächle es immer so ein bisschen, aber ich würde es, glaube ich, schade finden, wenn das so vollkommen unter den Teppich fliegt und wir lieber zur Chemie greifen.
Ja. Aber jetzt noch gar nicht mal so Richtung Heilkräuter unbedingt gedacht, was würde dir spontan so als Hausmittelchen einfallen bei Erkältung?
Bei Erkältung?
Ja, kannst auch gerne irgendwas anderes.
Zwiebel auf Mückenstiche, das ist immer so das Klassische, was man... Wadenwickel bei Fieber. bei irgendwas inhalieren bei Erkältung. Kann ich immer so Dampfbad inhalieren.
Na, das ist schon echt gut, muss ich sagen. Also das sind halt wirklich so banale Sachen, die wirklich nur noch wenige Leute kennen oder überhaupt ausprobieren, auch wenn sie sie kennen, um ehrlich zu sein. Weil also ich werde nie vergessen, wie ich mal ein Praktikum in der Hausarztpraxis gemacht habe. Und wenn da Leute, also es war auch Februar, März damals und halt Erkältungshochzeit. Und wenn da Leute wirklich nur mit banal Husten, Schnupfen oder so kamen, die haben alle eigentlich keine, also nicht wirklich Medikamente aufgeschrieben bekommen. Oder wenn halt was Pflanzliches, wie du schon gesagt hast, weil du mehr eigentlich nicht brauchst. Der Körper wird mit einer normalen Erkältung problemlos fertig, wenn du sonst ein gesunder Mensch bist. Und da war es auch immer so, da hieß es immer, wie gesagt, wenn irgendwie du verschleimt bist oder so, dann halt inhalieren, einfach Liter Wasser, Esslöffel Salz rein, aufkochen, kurz abkühlen lassen, wenn man es mag, noch irgendwie so eine Erkältungskapsel irgendwie mit Eukalyptusöl oder sonstigem oder Menthol reinhauen und dann einfach Hand drüber den Kopf und inhalieren. Das befeuchtet super die Atemwege und löst dann den Schleim. Da brauchst du sonst nichts an Medikamenten.
Ey, ich bin auch...
Oder auch einfach so eine Hühnerkraftbrühe, ja, mal. Da hast du Mineralien, Vitamine, wenn du sie richtig machst und stimmt, so weiter. Das ist alles, was der Körper eigentlich braucht in der Situation. Ey, Flüssigkeit, Mineralstoffe.
Ja. Ja. Ich bin auch, glaube ich, der Letzte, der zu Medikamenten erstmal greift. Also gerade bei so Erkältung, bei so Allerweltskrankheiten oder so. Ich denke, dafür renne ich nicht zum Arzt. Da ist mir die Inconvenience, in einem Wartezimmer zu verschimmeln, einfach viel zu groß, anstatt ich einfach dann, weiß ich was, eben Tee trinken. Ich trinke dann Tee tatsächlich statt meinem Kaffee. Und so jetzt. Aber ja. Ja, stimmt. Demnach würde ich auch eher erstmal zu Hausmitteln, wie du sagst, greifen. Was ich gar nicht so angesehen hätte.
Also gut, wenn man jetzt wirklich Schmerzen hat, sag ich mal, in Form von Kopfschmerzen oder so, und selbst wenn dann die Nase wieder läuft und die Nebenhöhlen nicht mehr zu sind, noch Kopfschmerzen hat, da kannst du natürlich mit Hausmittelchen nur mäßig was ausrichten, außer schlafen und versuchen sie zu ignorieren. Ja. Da muss man dann halt in den Medikamentenschrank greifen. Aber sonst ist es halt wirklich so, dass so Tricks oder auch, wie du schon gesagt hast, das fand ich sehr gut, dass du das gesagt hast, Wadenwickel.
Oh Gott, die fand ich immer ultra grässlich.
Ich finde sie auch selber grässlich, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei mir wirkt nichts so gut gegen Fieber wie Wadenwickel. Da kann ich mir noch so viel Paracetamol reinschmeißen. Was Fiebersenkung angeht, wirklich einfach so kühle Wadenwickel. Die wirken bei mir immer Wunder. Und du kannst sie auch so oft anwenden, wie du willst. Du hast keine, weil bei Paracetamol, wie gesagt, musst du ja aufpassen mit Überdosierung und so weiter und Leber. Wenn du dann auch noch wenig trinkst und so weiter, ist Ibu auch nicht gut für die Niere. Wadenwickel, da kannst du nicht überdosieren, sag ich mal.
Das stimmt, das ist richtig. Außer, dass du irgendwann das Kotzen anfängst wegen dem, ich weiß nicht, bei uns wurden die mal mit Essig irgendwie doch gemacht.
Okay, nee, bei uns war es einfach immer kaltes Wasser.
Ja, das.
Oder kühles Wasser. Also, man soll es ja auch nicht zu kalt machen.
Aber das macht ja auch absolut Sinn, dass du halt, ne, das ist ja das Gleiche wie Schwitzen. Also, Verdampfungsenthalpie des Wassers entzieht dem Körper Energie und damit sinkt das Fieber. Also, ja, das macht ja auch absolut Sinn.
Ja. Nee, also, das ist echt.
Ich weiß nicht, sind die Waden gut durchblutet? Relativ wahrscheinlich, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, normal. Also es ist jetzt nicht, dass die sonderlich gut sind. Ich meine, theoretisch kannst du die Wickel auch um Oberschenkel machen. Aber da die Waden etwas weiter peripher sind, werden sie da nicht ganz so unangenehm angesehen. Ich meine, theoretisch kannst du dir auch einfach das nasse, kalte Handtuch auf den Bauch legen, aber es ist halt fies.
Wäre doch wahrscheinlich effizienter, weil da ist ja die Durchblutung deutlich besser, oder? Wobei, den Kopf runterkühlen ist wahrscheinlich auch nicht... Doch, wahrscheinlich schon, weil eigentlich musst du da die Temperatur ja noch viel nötiger wegen dem Gehirn halt kontrollieren, oder nicht? Naja, wurscht.
Ja, nee, ich würde das, also Wadenwickel kann man eher so im Sinne von generellem Kühlsystem sehen, wie beim PC, sage ich mal, oder beim Autokühler, das ist eigentlich noch besser.
Flüssigkeit.
Genau, dass das Blut halt einfach runterkühlt und dadurch dann die Kälte im ganzen Körper halt verteilt wird. Also
quasi ein zusätzlicher Wärmetauscher, den du einrichtest.
Genau, ich meine, ein kühler Waschlappen auf der Stirn ist mit Sicherheit auch angenehm, aber ich meine, prinzipiell willst du ja eigentlich den Kopf gut durchblutet halten, damit eben die Entzündungsprozesse da abheilen können und so weiter. Stimmt, deswegen, ja. Weil, also, keine Ahnung, Evidenz hinter dieser Aussage habe ich jetzt nicht. Das ist nur mein medizinischer, logischer Verstand sozusagen.
Wenn der ich sagen gegen würde, wäre es Schwurbel.
Kalten Turban.
Also daher.
Ja, nee, aber wie gesagt, ich finde es schade, dass diese Sachen immer mehr verloren gehen, sage ich mal. Und ich werde auch, also ich meine, gut. Wenn du in der Klinik bist, ist es natürlich relativ, was du deinen Leuten mitgeben kannst. Aber ich finde, gerade in Hausarztpraxen sollte viel mehr das Wissen für solche Sachen geschärft werden, eigentlich, als einfach nur schnöde irgendwelche Tabletten zu verschreiben.
Wahrscheinlich ist das aber auch genau das, dass die Leute halt erwarten, wenn sie zum Arzt gehen, dass sie irgendwelche Tabletten aufgeschrieben werden, nicht bekommen. Dann sie trinken sie Tee, legen sich ins Bett und machen sie Wadenwickeln. Also kann ich mir vorstellen.
Ja.
Also ich erwarte sowas auch, wenn ich zum Arzt gehe, wobei ich halt auch erst, ich gehe halt nicht wegen jeder Moppelkotze zum Arzt, sondern ich bin jetzt mal zum Arzt gegangen, weil ich ein Rezept für mein Cetirizin brauche, aber dann gehe ich auch nur hin und sage, ich brauche ein Rezept für Cetirizin und dann gehe ich wieder, aber ich würde jetzt nicht, wenn ich halt so Halskratzen oder eine laufende Nase habe, dann gehe ich nicht zum Arzt und sage, Herr Doktor, ich nippel ab.
Ich sterbe. Ich habe Männerschnupfen.
Ja, da hab ich echt keine Lust und keine Zeit zu. Also es ist ja nicht so, dass ich das Arzt besuche, was Tolles wäre. Außer ich besuche dich, dann ist das natürlich was Tolles.
Na, das ist aber
gerade nochmal die Kurve gekriegt.
Ja.
Siehst mal so, ist auch was.
Nee,
Aber ja, ich bin absolut deiner Meinung, weil also sich mit Chemie vollkloppen kann man ja immer noch. Und dann kann man auch ruhig mal dem Hausmittelchen noch die Chance geben und mal erstmal gucken, ob ich damit nicht mit was Pflanzlichem quasi das erstmal in den Griff kriege. Der Körper wird es einem wahrscheinlich ja danken.
Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, so Erkältungskapseln mit Eukalyptusöl oder sowas, gerade bei Reizhusten tun die mir persönlich immer unheimlich gut.
Mhm.
Viele Leute vertragen die vom Magen her nicht so gut.
Habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt.
Gehört sozusagen, aber doch gibt es sogar, also du kannst sie halt in der Apotheke einmal holen, aber die gibt es sogar auch einfach in der Drogerie, also ohne Rezept und so weiter, da kannst du die auch holen.
Ich habe jetzt nicht so häufig Reizhusten, dass das irgendwie...
Ja, man riecht halt den ganzen Tag lang wie ein Panda-Bär, aber, aber mir tut das immer gut.
Das und nicht
ich meine, man selber riecht das halt auch irgendwann nicht mehr.
Dachte gerade so,
Hätte ich jetzt dein Gedanken-Headset da gehabt vom Anfang, wäre wahrscheinlich auch Koala rausgekommen, weil ich hatte nämlich vor meinem bildlichen Auge einen Koala und keinen Panda.
Siehst du mal.
Meine Gedanken wollten das Richtige sagen, mein Mund hat aber Mist gebaut.
Ja. Falsch verknüpft.
Ja. Genau.
Stell dir mal vor, in der Datenbank Synapsen. Ist das Wort dann falsch vernetzt, der Algorithmus hat das falsch eingelenkt und du denkst jedes Mal Koala und der sagt Panda. Das ist wie eine Autokorrektur, die amok läuft.
Ja, super.
Das könnte auch noch ein Problem. Autokorrektur bei Gedanken.
Das könnte echt lustig werden.
Fehlkommunikation mal ganz anders.
Ja. Nee, also wie gesagt, auch eine Diskussionsfrage, aber auch wieder mit einstimmigem Ergebnis, sage ich mal. Deswegen eher eine mäßige Diskussion. Mal gucken. Was uns für die nächsten Folgen so an Diskussionen und so weiter
noch einfällt. Ob wir auch mal ein Thema finden, wo uns nicht ganz grün sind.
Ja, ich glaube, es könnte, also da müsste ich, glaube ich, schon gezielt irgendwie provozieren.
Ist ja nicht so, dass du das noch nie getan hättest.
Maschinenbauer sind blöd.
Gegen Ärzte lehnt man sich ja ungern auf, weil das ist wie gegen Feuerwehrleute hetzen, das macht man nicht. Wenn man die dann irgendwann mal braucht,
Warten Sie mal, waren Sie nicht der, der da was gesagt hat?
Das ist gefährliches, dünnes Eis, sehr, sehr dünnes Eis. Also, das war die Diskussionsfrage.
Genau, das war letztendlich die Pseudodiskussionsfrage.
Jetzt hast du mich so in Rage gebracht. Ich hatte ja noch am Anfang gesagt, ich wollte noch über die Zustände bei uns am Institut ein bisschen erzählen.
Oh ja, in der Tat.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, so der klassische rheinische Handwerker und die Abrechnungen, die da so ablaufen. Also, wie macht der klassische rheinische Handwerker seine Abrechnung? Da stellt sich vor das Problem, guckt sich das an Und für jedes O, was er ihm anschließend sagt, kann man so ungefähr 50 Euro Aufschlag rechnen. Und wenn er sich dann davor stellt und sagt, oh, das wird teuer, dann weißt du schon, das dauert erstens, so grundsätzlich drei.
Das erinnert mich sehr an eine Büttenrede, die wir mal gehört
genau
haben.
Genau, da hatte ich darauf her. Und es ist jetzt, diese Aktion an uns am Institut hat mich genau wieder daran erinnert. Und ich dachte so, das ist exakt genau das Gleiche gewesen. Wir hatten nämlich vor Weihnachten, hat es bei uns im Institut, das Dach war undicht und es hat da reingetropft. Und dann haben wir logischerweise bei dem dazu zuständigen Dezernat angerufen und gesagt, bei uns regnet es rein, kümmern Sie sich bitte darum. Ich so, ja, kein Problem. Ich so, ja, wäre aber gut, wenn das noch vor Weihnachten macht, weil sonst, wenn hier über Weihnachten, über die Weihnachtsferien keiner ist, dann regnet es halt die ganze Zeit rein. Wir haben zwar einen Eimer drunter gestellt, aber wir haben uns da sogar so eine lustige Konstruktion einfallen lassen, den Eimer halt übers Waschbecken gestellt und dann unten so eine Leitung angeschlossen an den Eimer, sodass der Eimer immer sofort abläuft ins Waschbecken. Damit der nicht überläuft. Und dann waren tatsächlich am letzten Arbeitstag vor den Weihnachtsferien Dachdecker da, die da den ganzen Tag auf dem Dach zumindest mit einem Brenner irgendwie an der Dachpappe rumgeflemmt haben. Es waren auch einige Bierflaschen involviert. Und da den ganzen Tag dran rumgeflemmt haben.
In die Dachpappe mit eingearbeitet.
Ich weiß nicht, was sie getan haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Löcher gehabt und an anderen Stellen.
Och nee, nicht im Ernst.
Doch. Und das ging so weiter. Und dann waren die Dachdecker nochmal für was anderes da. Und haben gesagt, die kümmern sich da nochmal drum. Haben sie aber nicht. Und dann war die zweite Januarwoche. Und dann habe ich nochmal bei der Institutsleitung angerufen. So, ja, hier regnet es immer noch rein. Die haben das eher verschlimmbessert als gemacht. Also, oh, das Problem war uns ja gar nicht bewusst. Wir versuchen das mal weiterzuleiten. Bitte halten Sie uns das auf dem Laufenden. Und seitdem wartet man halt und ja. Wir haben halt jetzt mehrere Eimer da drunter stehen. Ja. Wo ich mir dann so denke, oh, öffentlicher Dienst.
Also Problem durch mehr Eimer gelöst.
Ja, aber man sieht an der Decke, dass das Problem halt sich verschlimmert. Also, ja. Und ich bin mir auch nicht sicher, weil das Problem anscheinend auch das letzte Mal ja so versucht gelöst wurde, dass man einfach mehr Dachpappe aufflammt oder die nochmal neu anschmilzt oder sowas, anstatt das einmal aufzumachen. Das ist genau an so einem Fallrohr, das halt, ja. Und deshalb nehme ich mal an, dass da irgendwie die Dachpappe nicht vollkommen abdichtet oder irgendwie was und dass da halt an dem Rohr vorbeiläuft in die Decke und dann da halt runtertropft. Dass man das nicht einmal aufmacht, guckt, wo der Fehler ist, das den Fehler repariert und dann wieder alles schön sauber macht. Nein, man macht fünfmal, fuddelt man da dran rum und bräutelt da sich irgendwas zusammen und es ist fünfmal irgendwie so eher mehr repariert. Und das finde ich schon bedenklich und das regt mich auf. Und jetzt habe ich mich auch für heute schon wieder aufgeregt.
Ich stelle mir ehrlich gesagt auch so eine tropfende Decke in einem Versuchslabor als nicht förderlich vor.
Es ist nur das Büro. Es ist kein Labor.
Okay.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn das das Labor wäre, würde es nicht schneller gehen. Es wäre nur dramatischer, weil
die Auswirkungen wären schlimmer.
Richtig. Ja, so werden ja nur die Computer gefährdet. Das ist ja alles auf Laufwerken gespeichert.
Das ist alles in der Cloud.
Oh Gott. Das ist alles nur in der Cloud.
Das ist alles in der Cloud. Könnten wir mal einen Song schreiben?
Oh, bitte nicht.
Nee, okay. Vielleicht besser nicht.
Vielleicht besser nicht, ne?
Ja.
Hast du noch was? Sonst habe ich noch meinen humoristischen Ausklang der Sendung. Was hast du gelernt?
Was habe ich gelernt? Stimmt.
Was hast du heute gelernt?
Ja, ich habe gelernt, dass wir eventuell bald stumm mit unseren Headsets kommunizieren können, was ich gerade im medizinischen Alltag sehr toll fände, um ehrlich zu sein. Dann habe ich jetzt eben vor einer Minute gelernt, dass es bei dir auf den Kopf tropft im Institut.
Schön, dass das hängen geblieben ist. Das gefällt dir.
Ja, es amüsiert mich, sagen wir so. Ja, und dann habe ich gelernt, dass wenn wir tatsächlich einen Weltraumbahnhof in Deutschland realisieren sollten, wir entweder die Briten oder die Norweger mit Weltraumschrott bewerfen werden.
Okay, den Fakt hätte ich da jetzt nicht mitgenommen, aber ist auch gut. Man sieht, wo deine Prioritäten sind. Ja, doch,
das fand ich eigentlich am alarmierendsten und relevantesten. Ah. Ich meine, der Rest, der war ja relativ logisch, finde ich, und doch gar nicht so unsinnvoll. Wobei man da eben, wie gesagt, ja
drüber streiten kann.
Relation. Ja, genau. Aber das war halt das Totschlagargument, was eigentlich sagt, nee.
Das ist schon wichtig.
Und was hat der Herr gelernt?
ich habe tatsächlich gelernt, dass ich dich vorher anrufen sollte, wenn wir eine dicke, fette Party haben.
Ja, damit ich dir sagen kann, welche Drogen du gefahrlos kombinieren kannst.
Zumindest welche ich kombinieren sollte, damit es lustig wird.
Oder so.
Ja. Und ich habe noch gelernt, dass, obwohl ich Wadenwickeln kacke finde, dass man das tatsächlich, dass das was bringt. Oder dass man sich das mal angucken sollte. Und ich mit meinem Tee gegen Männergrippe gar nicht so falsch liege.
Ja, genau. Hausmittelchen
for
President.
Genau. Oder so, ja. Ja.
Ja. Nö.
Haben wir noch
was? Ich hätte auch nur noch drei lustige Fakten aus dem World Wide Web.
Ja, her damit.
Und ja, genau, das ist sozusagen mein humoristischer Ausklang, wie du es so schön nennst. Ja. Und zwar habe ich zur Kategorie, jeder kann einen Weltrekord aufstellen, sofern er einfach nur, sage ich mal, außergewöhnlich genug ist. Und zwar der französische Rennradfahrer Robert Marchand hat einen Weltrekord aufgestellt. Und zwar in seiner Altersklasse ist er der schnellste Radfahrer einfach und legte die weiteste Strecke zurück. Und zwar schaffte er in einer Stunde 22,5 Kilometer.
Was, pass auf, der hatte darüber nur ein
lacht
Bein,
man erstmal. Nee. Ich habe ja gesagt, in seiner Altersklasse. Und zwar ist der Mann 105 Jahre alt und für ihn wurde eine extra Alterskategorie bezüglich
plus 100,
dieses Rekords gegründet.
Krass.
Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Es gibt halt einfach keinen anderen, der in dem Alter noch versucht hat, da einen Rekord
aufzustellen. Wenn ich mit 105 noch überhaupt Fahrrad fahren kann, hast du alles richtig gemacht, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall hält der da mit seinen 22,5 Kilometer pro Stunde den Geschwindigkeitsrekord.
22,5 Kilometer pro Stunde ist halt auch schon zügiges Tempo, so normal. So.
Ja. Also mit 105, alle Achtung, muss man ja sagen.
Ja, gut, ich nehme mal an, dass es da halt nicht nur hier so deichplatt ging.
Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, wie das Höhenprofil aussah. Aber ich denke mal, dass es keine Bergetappe gewesen sein wird.
Ist egal, in Aachen wäre alles eine Bergetappe. Also von daher kommt es
ja... Naja, fährst immer bergauf, egal wo du hinfährst, ne?
Ja.
Und dann noch, das fand ich ganz schön, die Franzosen und Briten haben ja immer wieder so ihre Scharmützel gehabt. Und zwar gibt es in der französischen Stadt Beaucaire eine Straße Rue de Brexit. Und zwar, und zwar wurde das von dem dortigen Bürgermeister gegründet. Und das Schöne ist, die Rue de Brexit ist eine Ringstraße und führt nur im Kreis.
Oh Mann, die Franzosen sind wirklich klasse.
Ich fand das auch so schön. Das hat mich sehr erfreut, als ich das gelesen habe.
Oh ja, das ist gut.
Na, und als letztes, da dachte ich mir nur wirklich, das hat 100% irgendwie ein Student rausgefunden, der eigentlich für irgendwelche Klausuren hätte lernen müsste. Und
hart am Prokrastinieren war.
Genau, die Prokrastination auf die Spitze getrieben hat.
Ja.
Und zwar in dem Office-Programm Excel braucht man ungefähr 10 Stunden, wenn man runterscrollt, um zur letzten Zeile zu gelangen.
Nein.
Dies hat nämlich mal ein Mann ausprobiert und brauchte dafür 9 Stunden, 36 Minuten und 10 Sekunden.
Ich hoffe, der ist nicht von Steuergeldern dafür bezahlt worden.
Dazu kann ich keine Aussage treffen.
Was haben Sie heute geschafft? Ich habe die ganze Excel-Tabelle durchgescrollt.
Ja, genau.
Ja, wobei das gleiche habe ich mir tatsächlich auch mal gedacht, wenn man CAN-Bus-Excel-Tabellen sich mal anschaut, von so einem richtigen Automobil. Alter Vater. Die sind sehr lang. Und das Problem ist, du suchst ja Signale in dieser CAN-Bus-Liste Und du weißt ja dann nicht,
wie... Du bist
ja
auch lang am Scrollen wahrscheinlich.
Du weißt ja nicht, wie das heißt, weil sonst würdest du es ja nicht suchen, weil sonst könntest du ja einfach Steuerung F und das dann eingeben. Aber du weißt ja nicht, wie es heißt, deshalb suchst du das ja in der Liste. Und dann das...
Super.
Ja, es ist, das macht ein bisschen, grödelig. 9 Stunden, okay. Aber so lange hat es nicht gedauert.
Damit kann man Zeit totschlagen und danach wahrscheinlich andere.
Ja, bei mir wahrscheinlich in anderer Reihenfolge.
Ja.
Ja, cool. Ja. Dann lasse ich jetzt noch einen vom Stapel und dann würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau, dann hau mal raus.
Ja, der Optimist, das Glas ist halb voll. Der Pessimist, das Glas ist halb leer. Der Ingenieur, das Glas ist doppelt so groß, wie es sein müsste.
Wundervoll. Ja.
Hey, das beschreibt uns Ingenieure eigentlich ganz gut.
Ja, immer den Umstand beschreiben.
Ja, den Zustand.
Keinerlei Wertung.
Was? Ja, okay. Ja.
Und noch bevor wir diese Folge jetzt beschließen.
Was? Es kommt noch was? Ein PS?
Ja, es kommt noch was Wichtiges, für mich sehr Wichtiges, um genau zu sein. Ahne, und zwar, nach der letzten Aufnahme, das hat es nicht in die Folge geschafft, hat mein werter Freund hier am anderen Ende der Leitung gesagt, bei 100 Abonnenten gebe ich dir ein Bier aus. Und ich möchte unbedingt ein Bier haben. Demnach... mache ich jetzt einfach mal so ganz platt Werbung, wie man das von YouTube-Videos und sonstigem kennt. Wenn ihr unseren Podcast hört, den Podcast gut findet, dann verbreitet den möglichst weit an Freunde, Verwandte und Bekannte. Ich möchte dieses Bier. Und ich möchte nicht lange warten, denn ich bin ein ungeduldiger Mensch. Demnach macht kräftig Werbung, wenn euch der Podcast gefällt.
Auch wenn nicht, gesagt, weil sonst schafft ihr das nicht.
Ja, genau. Einfach allen Leuten davon erzählen. Wir haben Spaß daran. Ihr könnt auf Twitter und Instagram gerne kommentieren und uns Fragen stellen und auch sagen, wenn es scheiße ist. Je nachdem, eventuell gehen wir darauf ein oder ignorieren es einfach. Aber wir sind auf eure Meinung gespannt und das war wirklich das Letzte, was ich sagen wollte.
Du kriegst nächste,
damit würde ich sagen,
nächste Folge kriegst du ein Geschenk von mir.
Oh, da bin ich gespannt.
Ja. Ist ja dein Jahrestag.
Da bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt.
Da können wir ein Live-Unboxing
dann mache ich in der Folge, genau, ich wollte gerade sagen, dann mache ich mal ein Live-Unboxing akustisch sozusagen, muss dann beschreiben, was du mir da zugeschickt hast.
Audiofernsehen, super. Ich habe auch schon wieder, ich habe es auch ein Video gemacht, also es wird das auch zu sehen geben.
Oh. Ja. Na dann. Würde ich sagen, war es das endgültig, jetzt gibt es nichts mehr, was ich noch dazwischen schieben muss. Es hat mich wie immer gefreut.
Das war meine Ehre.
Wir hören uns in 2 Wochen.
Ja.
Bis denn. Tschüss, ciao, bye bye, see you later, Alligator und was man sonst noch sagen kann. Man hört sich.
Ja, bis denn. Tschüss.